Hi.
Welcome to a new episode of Schwitzkasten.
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 Schwitzkasten. One of the most pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history.
Hi Lukas.
Hey Niklas.
Na,
na, was geht?
Deadline geht.
Deadline geht, Saturday Night's Main Event nächstes Wochenende geht, John Cena's letztes Match nächstes Wochenende geht.
Q&A-Podcast danach geht, heute Aufruf dazu, später.
Vielleicht auch jetzt.
Direkt jetzt?
Ja.
Oder erst noch die Info, dass auch unsere Shirts kommen.
Ja, stimmt.
Die neuen Merch-Shirts.
Geil.
Ja.
Sehr gespannt drauf. Ja, okay.
Merch-Shirts, auch könnte irgend so ein 55-jähriger Indie-Wrestler sein.
Merch-Shirts.
Ja, Merch. Merch genannt, auch so irgend so ein komischer Südstaaten-Akzent. Merch, ja, Merch.
Ah, und dann schreibt man den aber auch so wie March,
ja,
von Simpsons, nur
genau,
mit E.
Ja.
Merch.
Merch, Shirts.
Ja, und Shirts mit U.
Shirts.
S-H-U-R-D-S.
D-Shirts. Merch, Shirts, Alter. Ja.
Geil.
So leicht untersetzt so.
Ja.
Gimmick hat auch irgendwie einen Cowboy-Hut manchmal so.
So ein bisschen wie Trevor Murdoch, auch so ein Flanellhemd mit abgeschnittenen Ärmeln.
Geil.
Sehe ich. Trevor Murdoch, Alter. Ist gerade richtig krass aus meinem Unterbewusstsein zurück in mein aktives Gehirn geklettert.
NWO-Typ, ne?
Wild.
Unter anderem, ja. NWA meine ich, nicht NWO. Ja. Wow, okay.
Ja.
Aber ja, finde ich gute Idee mit dem Q&A-Podcast jetzt ankündigen.
Dann machen wir das doch. Leute, es gibt zu Weihnachten wieder eine Q&A-Bescherung.
Ja. Yeah.
Dafür brauchen wir aber Geschenke von euch in Form von Fragen und Dingen, über die wir sprechen sollen.
Aufrufen und Befehlen.
Genau. Ja, schickt uns die bis zum 18.12. um 18.12 Uhr.
Das kann man sich echt gut merken.
Ja, ausnahmsweise, ne?
Ja. Irgendein Honk, irgendein Motherfucker wird uns tatsächlich um 18.11 Uhr noch was einreichen.
Oder um 18.14 Uhr so. Sven ist so ein Kandidat.
Oh, ja. Stimmt, 18.14.
Aber ist auch okay, weil ich glaube, in in Mordor laufen alle Uhren ein bisschen anders.
Ja, stimmt. Zeit ist auch nicht linear.
Definitiv nicht.
Ja.
Genau, ja, also wir brauchen von euch Input. So, schickt gerne coole, spannende, witzige, interessante, einfallsreiche Fragen.
Ja.
Vorschläge und so. Es darf um Wrestling gehen, es darf auch um Nicht-Wrestling gehen.
Hört mal unsere, also jetzt alle Leute, die so neu dazugekommen sind in unsere kleine Schwitzkasten-Hörerschaft. Hört euch mal die anderen an, die Q&A-Podcasts. So. Die sind schon, glaube ich, ein bisschen gut.
Ja.
Machen Spaß und da kriegt ihr auch ein Gefühl, da, ja, was da so geht. Das heißt, ihr müsst uns echt nicht nur Wrestling-Fragen stellen. Die meisten Fragen waren zuletzt auch tatsächlich nicht Wrestling-Fragen.
Ja.
So,
lange hielt es sich immer so ungefähr 50-50 die Waage,
ja,
aber dann schwank es ein bisschen um. Ah, zum Jahresende gibt es so eine Tendenz, dass so Jahresabschlussfragen gestellt werden, die wir dann meistens ignorieren. Das nur so als Hinweis. Was nicht heißt, dass wir es wieder tun werden, wer weiß.
Hör auf, die Leute zu manipulieren. Fragt, was ihr wollt.
Genau, fragt, was ihr wollt. Genau, schickt das auf allen Wegen, die euch bekannt sind. Also von, keine Ahnung, @schwitzcast auf Instagram und Fretz und Twitter und Facebook.
Pff, ja.
Und Blue Sky und so.
Irgendwer muss diese Accounts dann aber auch abernten, ne?
Ja, ich mache das schon auch immer.
Okay, krass.
Manche schicken die uns als DMs, das ist immer ein bisschen riskant, weil die könnten übersehen werden. Zuletzt das beliebteste Format war E-Mail, geht auch.
Ja, geil, @schwitzcast. Ja. Könnt irgendeinen Namen, Begriff nehmen und @schwitzcast.de reinhauen.
Ja, wirklich, also keine Ahnung.
Pimpanelle@schwitzcast.de, kommt an.
Genau, ja.
Geil.
Oder weiß ich nicht, unverdauterdonut@schwitzcast.de, ja, würde auch ankommen.
Ja.
Genau, das könnt ihr machen oder halt meinetwegen, weiß ich nicht, Brieftaube, persönliche Übergabe, alles ist denkbar.
So einen kleinen Fragezettel in einen Joint eingerollt und per Kurier geschickt, dann raucht man so die Frage hin, weißt du? Wir müssen uns zur Frage vorrauchen.
Krass, oh, das wär auf jeden Fall die kreativste.
Aber eher so für ein, wir machen ja eigentlich meistens in jedem Quartal oder so ein Q&A-Podcast, das wäre eher so ein Sommerding. Weil da müsste man für draußen sitzen.
Ja.
Außerdem rauchen wir beide nicht. Shit.
Ja.
Wir müssten jemanden dann haben, der für uns die Frage aufraucht.
Für eine Frage würde ich das schon machen.
Ja, okay, ich auch.
Gut.
Schön.
Ja, ich freue mich schon sehr darauf. Das wird fantastisch.
Macht keinen Tabak rein, also wirklich nur Weed. Cool. Ja, meine Flasche ist schon auf. Ich sag, wie es ist.
So ist das Leben manchmal.
Scheiße, also wir haben hier gerade Deadline geguckt. Heute ist Sonntag.
Ja.
7.12.
Ja.
NXT Deadline ist im Kasten. Wir haben gerade geguckt.
Der zweite Advent.
Ja, Advent.
Advent. Adverna.
Deswegen sind wir hier schon so ein bisschen im Siff.
Ja.
Ne? Wir sind hier bei mir heute.
Und gönnen uns eine Anstoßung
Cheerio.
Auf die Women's Division von NXT.
Bei Gott, Alter, ja. Wir wollen aber nicht nur über, eben ja schon angekündigt, nicht nur über NXT Deadline reden.
Ja.
Wir machen hier einen Schwitschnack raus. Das heißt, wir reden auch noch ein bisschen über das zum Beispiel bei SmackDown passierte. So, wir haben den letzten Gegner für John Cena.
Ja.
Aus Rambolt.
Aus Rambolt ist ein recht treffender Begriff.
Ja. Und was haben wir noch bei SmackDown? Ich habe dir so Sachen geschickt.
Du hast noch irgendwas über Solo Sikoa gesagt.
Ja, immer, immer gerne.
Und noch was anderes weiß ich nicht mehr.
Ja.
Aber das drei Dinge hast du aufgezählt und ich habe zwei davon immerhin schon mal genannt.
Im Zweifel immer Ilja Dragunov.
Das kann sein, es ist das dritte, weil es war das dritte tatsächlich, ja.
Genau. Ja, geil. Okay, cool.
Darüber kann man reden. Ja, können wir auch mit anfangen.
Ja, ne?
Oder?
Können wir machen. Ja. John Cena, das Finale des Last Time is Now, Time is Never the Now, but the Last Cena. Ich weiß,
guter Name für eine Band.
Das komplett?
Das alles, ja. In der Form, ja.
Irgend so ein Dada. Nino ruft an.
Oh.
Guck mal, mein Sound.
Schön.
Ein klassischer Song, aber das habe ich nur, wenn er anruft, glaube ich. Ja, ich kann jetzt nicht da rangehen. Shoutout Nino.
Ja. Aber also ich fand den Namen auf jeden Fall gut als Bandnamen für so eine Post-Rock-Band ohne Vocals,
ja.
Deren Songs selten länger, kürzer als 10 Minuten sind.
So, vielleicht so ein bisschen auch dadaistische Themen, halt ohne Vocals, noch interessant.
Ja.
Also instrumentaler Dadaismus.
Ja, geht.
Ja.
Zwischen, doch, ich also vor meinem geistigen Auge, das hast du so, weißt du, so super sphärische Rockklänge und so, ja. Und dann, ja, und es ist irgendwie so schwer und so ein bisschen Stoner-Rock-mäßig und dann wird es so jäh unterbrochen und auf einmal spielt die Band aber halt so eine Kuckucksuhr. So,
ja, Mann.
Und dann geht es wieder so rein in so, auf einmal super melodisch.
Geil.
Ja, sehe ich.
So, lass Time mal is the last now of the tournament. Ja, okay, wir haben das ja eben aufgesprochen. Das heißt, den Namen haben wir on record.
Ja.
Gut, machen wir.
Alles klar.
Ja.
Sehr gut.
Ja, genau. Also, bei SmackDown. LA Knight gegen Gunther.
Ja.
Leumund, Kastanie. Ach nee, Quatsch. Ein K. Ein A brauche ich, ja. Leumund, Kastanie, Alter. Leumund, Arachnophobie.
Oh.
Knight.
Sehr gut.
Wurde tatsächlich weggeklatscht von Gunther. Das heißt, wir haben Gunther als letzten Gegner von John Cena ever.
Wer hat's gecallt?
Du. Stimmt. Vor einigen Wochen schon.
Ja.
Ja, ne?
Ja.
Wobei mein Favorite-Tipp ist immer noch ein bisschen möglich. War ja Kevin Owens.
Ja.
So. Kommt einfach hin, tötet Gunther und nimmt seinen Platz ein oder so. Ist alles denkbar noch.
Alles denkbar.
Aber ja, ich habe mir tatsächlich Gunther gewünscht damals. Ja.
Zu Recht, möchte man sagen. Also ich begegne diesem Ergebnis mit einiger Vorfreude.
Mhm.
So, weil auch so wie Gunther jetzt zurückgekommen ist, alter Theme-Song, Robe, so die Kommentatoren sind sehr erpicht darauf, seinen Wrestling-Fokus zu betonen. So, ne? Sie reden jetzt wieder davon, so the mat is sacred und so, ja. Reden viel über sein technisches Wrestling und da. Und Gunther trägt sich ja auch so.
Ja.
Das ist schon irgendwie ein geiler letzter Gegner für Cena, dieser derbe, dominante Wrestling-Purist.
Ja.
Günni.
Ist auch jetzt nicht so eine, ist jetzt nicht so was Pathetisches wie eine Fackelübergabe oder so. Also, Gunther kann mit einer Fackel von John Cena gar nichts anfangen, glaube ich. Ist ja so.
Ja, richtig.
Das jetzt irgendwie Cody wäre oder so, weißt du, aber.
Ja, voll.
Das ist halt einfach wirklich nochmal so ein heftiges Wrestling-Match für Cena. Und ja, keine Ahnung, machen wir schon so Preview-mäßig für Saturday Night's Main Event?
Sagen ja, wir, du, wir werden keine Episode mehr vorher haben, sondern erst hinterher.
Ja, wahrscheinlich, ne? Stimmt.
Ja.
Das heißt, ich gehe auch davon aus, dass Gunther hier gewinnt.
Ja,
so,
ich
dass
auch.
Cena sich hinlegt in seinem letzten Match als der größte aller Zeiten, so, um dann halt wirklich Gunther was mitzugeben. Und also diesen Nicht-Titel zu haben, Cena besiegt zu haben in dem letzten Match dessen Karriere, so, ist halt einfach, das nimmst du halt deine ganze WWE-Karriere einfach mit.
Ja.
So, das trägst du immer bei dir. So, das ist schon heftig, dass man das Gunther gibt, so, und dass man das auch einem Typen gibt, der halt eben nicht so ein fancy Strahlemann ist, nicht irgendwie so ein absoluter Fabrik-Superstar, so, sondern halt wirklich einfach der Wrestler bei WWE.
Das ist Gunther für dich kein fancy Strahlemann.
Kein fancy Strahlemann.
Wirklich von allen Beschreibungen, die man finden konnte, ist das schon wirklich eine der am wenigsten zu Gunther passenden. Fancy ja. Strahlemann, ey.
Deswegen.
Geil. Auch ein guter Name für einen Wrestler. Ja. Ich finde noch total interessant, dass Gunther vor dem Finale gegen Lumpenhammel Achselzucken Neid sagte, John Cena soll doch bitte genau hingucken, wie er ihn besiegen wird.
Mhm.
So.
Stimmt.
Und das hat sich dann in meinem Kopf so ein bisschen festgewurzelt und mich durchs Match begleitet. In dem besagter L.A. Knight doch nicht, also durchaus ein bisschen Dominanzphase ja auch haben durfte, ne? Also da sah ja schon zwischendurch nicht, der war Gunther jetzt nicht komplett ausgeliefert so. Mhm. Da gab es schon einige Nearfalls, aber es gab eben auch, Gunther kickt aus jedem Fick aus, inklusive eines AAs. So. Mhm. Um dann am Ende ihn einfach wieder so richtig Gunther-typisch LA Knight einfach niederzuringen mit Ellbogen in Richtung Brust und Nackenbereich, um dann halt die Submission hervorzurufen.
Ja.
Und ich, das ist so geil schmucklos, es ist so geil zeitlos,
ja,
dass es für so ein The Last Time is Now irgendwie geil ist.
Mit der Zeitlosigkeit da drin. So.
Ja, ja. Ich mochte das irgendwie sehr gerne so. Weil er halt, also weißt du, der sagt halt so, er guckt immer genau an, wie ich den besiege und macht einfach eigentlich nichts, wo man so sich so denkt, so, oh ja, krass, das ist ja total der fancy Fingerzeig oder so, sondern es ist einfach nur, du wirst schon sehen, ich kick aus jeder Scheiße aus, du angeblich auch, aber glaub mal, wenn ich dich im Schwitzkasten hab, kickst du nicht aus, mein Junge. So, mochte ich schon gerne.
Es geht ja vor allem auch nicht bei ums Auskicken, wenn man im Schwitzkasten ist. So, ich glaube, das Ziel dessen ist, dass tatsächlich Gunther vorhat, Cena zum Tappen zu bringen. Und ich weiß nicht, ob Cena in seiner Karriere jemals getappt hat. Dieses Never Give Up ist halt das Ding. Und ich glaube, das will Gunther ihm nehmen. Und so habe ich das verstanden, dass die Submission und das Tappen eines Faces und dann noch eines Oberfaces, wie halt Cena es ist, zu forcieren so. Damn it, also das ist halt auch, wenn so ein LA Knight tappt, so ein Face. Faces tappen eigentlich super selten im Wrestling generell. So, ne? Und es hat immer was Besonderes irgendwie, wenn dann halt jemand auch wie LA Knight eben einfach tappt. Der gibt auf. So. Das machen meist nur Heels, die dann sowieso wenig Rückgrat haben oder so und sich dann schützen und sowas. Und wenn Gunther das wirklich schafft, Cena zu tappen, alter Schwede.
Ja.
Boah. Was
ja.
Was für ein Opfer das auch wäre noch von Cena.
Vor allem beendet John Cena ja mit einer Aufgabe seine Karriere, ne? Das ist ja auch eine Message so. Es ist ja nicht nur so, ich trete als glorreicher Held ab, sondern es ist ja wirklich, ich gebe auf und damit endet meine Karriere. Mhm. So, ich gebe gerade meine Karriere auf.
Ja. Stimmt.
In den Armen von Gunther. Das ist schon heftig, ey. Das ist schon heftig.
Bin ich gespannt, ob das funktioniert. Submission auch neu so. Das, wie heißt die? Krawat?
Also ja, ich erinnere mich nicht mehr.
Das ist ein bekannter MMA-Hold. Ich komme halt nicht auf den Namen einfach.
Ja, ich auch nicht.
Krawat?
Kann mir sowas ja nicht merken.
Krawatte? Mann, das ist wirklich ein ganz normaler...
Aber war das nicht einfach ein Sleeper?
Nein. Nein. Na, ich komme nicht auf den Namen, es nervt mich immer. Nee, ein Sleeper war das nicht. Das war auch gar nicht am Hals.
Ach,
oder so.
Er hat ihn ja so reversed. Stimmt, ja, ja, ja.
Du greifst quasi deine Finger und hast so die Hände vorm.
Ja. Das war schon so ein Facelock, basically, wie der STF halt auch einer ist, nur halt mit umgedrehten Händen, sodass LA Knight die Dings, die Knuckles halt so richtig in der Fresse auch hatte. Ja, ja. Der sah natürlich echt fieser aus, ne? Ja, ja. Hat mich ein bisschen an den Crippler erinnert, so, aber die eine Hand ist halt andersrum. Als beim Crippler Crossface. Aber stimmt, hat er ja danach noch gemacht.
Dann ziehst du deinen eigenen Finger quasi mit der anderen Hand so nochmal näher dran und so, ja. Egal. Aber das ist nochmal spannend, so, weil es erinnert natürlich an den STF so von Cena. Und hat da nochmal eine gewisse Würze drin. Ja, Gunther hat sich hier was vorgenommen, auf jeden Fall.
Ja.
So interessant, dass Gunther auch nicht redet seit seinem Comeback. Der war ja eine Zeit weg, so. Und er kommt halt wieder und redet nicht. Der macht einfach nur. Das ist einfach nur über Showing und Dominanz zeigen, wer hier wer ist. Der fickt durch das Turnier durch so.
Aber hallo.
Keine komischen Promos, keine große Unterhaltung, keine große Mimik oder so. Der fickt einfach durch so. Und das ist halt mit immer der stärkste Gunther gewesen, wenn er so auftritt.
Ja. Dieses kurze Interview hat er ja auch sehr kurz gehalten, was es dann noch gab vor dem Finale.
Ja.
So einfach, das war basically nur eine kurze Ankündigung. Ja. So, voll. Sehr puristisch halt einfach wieder, ne? Ja. Wirklich ein purer, sehr purer Gunther, so. Und ich mag auch sehr gerne, das haben wir in der letzten Episode schon gehabt, so dass er bei allem Durchgeficke nicht einfach durchfickt in so 5 Minuten Squash-Matches, sondern halt wirklich geile Matches aus den Leuten rausholt. Und auch das Ding jetzt mit LA Knight war halt einfach eins der besseren LA Knight-Matches. Ja. So. Nicht nur, weil er sich vor dem Match einen Cowboy-Hut aufgesetzt hat.
Ach so, das wäre jetzt eigentlich meine Erklärung.
Entschuldige. Ja. Also vielleicht war es auch der Grund, denkbar. Ne, aber wir erinnern uns an das von uns fantastisch und zu Recht hochgejubelte Match gegen Solo Sikoa.
Ja, so, Halbfinale.
Das er dann im Halbfinale hatte. Das ist schon einfach geiler Shit, den Gunther auf dem Weg zu diesem Finale gemacht hat. So.
Ja, der treibt halt diese Wrestler wie Sikoa und Knight zu ihren besten Matches mit, so,
ja.
Die halt sonst jetzt nicht unbedingt bei WWE für kräftige Matches hergenommen werden, wie jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein Dragunov oder ein Javon Evans oder keine Ahnung, weißt du,
also
so, ohne dieses, die jetzt nicht für Fanciness stehen oder sonst was, so. Und das ist halt eine Qualität, so, ne, das ist eine Qualität, die jemand wie Gunther einfach hat. Also krass, dass man jetzt an Cenas letztes Match geht und das mit Wrestling anmalt.
Mhm.
So irgendwie mit so einem krassen Wrestler-Dude. Ja, krass.
Aber schon geil. Also ich bin sehr gespannt zu sehen, wie das halt einfach aussieht.
Mhm.
So, wenn Gunther dieser einerseits zeitlose, aber andererseits eben auch wirklich moderne Big-Man-Wrestler insofern als, dass der halt alles kann, was der macht. So, der ist ja einfach wirklich in jeder Hinsicht gut. Das einzige, die einzige Lücke in seinem Game ist dieser Splash, der einfach nicht geil aussieht, so, ja, bei dem ich mich frage, warum der existiert.
Ja.
Aber alles andere, was Gunther macht, ist ja wirklich geil und on point. Und bei Cena ist es, man mag sagen, nicht mehr so richtig so oder vielleicht auch nie so richtig so gewesen.
Ja.
Bis auf Phasen, wo er das wirklich betonen wollte. Ey, weiß nicht, vielleicht ist das auch, also rein wrestlerisch, sogar der beste Gegner, den er picken konnte. Weil ich meine, was Cena irgendwie immer am besten konnte, ist im Endeffekt das ewige Stehaufmännchen sein. Einfach verprügelt werden und uns Hoffnungsschimmer geben, so. Wer, wenn nicht Gunther, kann ihm genau das aus dem Leib prügeln? Ich meine, ungefähr das war der Inhalt meiner Vorstellung von Oberfemi wird der Gegner von John Cena, so.
Ja,
ne? Okay. Aber jetzt haben wir es halt mit Gunther und Gunther ist halt schon der bessere Wrestler.
Ja.
Geil. Also ich habe da tatsächlich voll Bock drauf. So. Ja. Es wird Big Drama.
Big Drama. Wir gucken das auch nächstes Wochenende und dann wollen wir auch eine Review machen. Ist geplant.
Ja.
So, genau. Sind ja noch ein paar andere interessante Sachen so bei Saturday Night's Main Event, weil die NXT-Jungs und Mädels jetzt teilweise da noch einsetzen.
Yep.
Bei Deadline wurde jetzt der Gegner von Cody Rhodes tatsächlich da auch noch ausgekämpft.
Yep.
Ja. Was jetzt schon die Überleitung zu Deadline?
Willst du schon zu Deadline überleiten oder willst du noch kurz was über Solo Sikoa sagen?
Du hattest, ja, ich habe die halt geschrieben, dass ich die Promo recht geil fand von ihm bei SmackDown.
Fand die auch sehr geil.
Die hatte schon richtig, also vor allem heftigen Inhalt.
Ja.
Einfach. Hat ein paar Grenzen übertreten, was immer geil ist. So.
Ja.
Obwohl sich das alles im Rahmen dieser Fehde MFTs gegen White Six bewegt, die mich eigentlich nicht so interessiert.
Mich interessiert die gar nicht.
Weil die White Six halt einfach irgendwie sind so. Und wir echt ein Problem haben mit Onkel Howdy und seiner Darstellung, die einfach
ja.
Bray Wyatt kopiert. Ja, und jetzt kommt Solo Sikoa und ballert da einfach mal ein All You Have To Do Is Bow Leaf raus. Oder All I Have To Do. Mhm. Das ist schon dann eine weitere Grenzüberschreitung so. Fand ich geil. Ich hab's ihm geglaubt, hab mir alles abgekauft, was er gesagt hat. Heftig. Also hat mir die Fehde dann doch auch ein bisschen schmackhafter wieder gemacht.
Ja. Voll. Und ich mochte auch, also ich glaube, 3 Seitenhiebe habe ich gecheckt, so, vielleicht waren noch mehr drin. Mhm. Einmal das All I Have To Do Is Believe ist natürlich super als Referenz auf, also für die, die es nicht wissen, ne, und das Bo Dallas, das vorherige Gimmick von Uncle Howdy, nie so miterlebt haben. Das war auf jeden Fall sein Slogan seiner Zeit.
Kein Gimmick, ein Charakter. Es war einfach Bo Dallas, oder er hatte kein Gimmick.
Ja, der, genau, Bo. So ist er als Mensch. Mhm.
Uncle Howdy ist ein Gimmick.
irgendwann zu Beginn, glaube ich, unserer Podcast-Geschichte haben wir Bo Dallas mal richtig crazy zu so einem gottlosen Main-Event-Push hochgeredet.
Oh, fuck, ja!
Weil wir das einfach super lustig fanden als Idee, wenn er so der Erlöser sozusagen
als
wäre.
Als Engel, ja.
Ja.
Stimmt.
Geil. Wenn irgendwer weiß, welche Folge das war, gerne Bescheid sagen.
Irgendwas zwischen 5 und 18 oder so wahrscheinlich.
Ja, weiß ich nicht. Aber gut, jedenfalls das.
Da haben wir noch viel Fantasy-Booking gemacht am Anfang.
Ja, ja, ja.
Vor über 7 Jahren mittlerweile.
Ja, crazy. Ja. Dann hat er noch gesagt, dass sinngemäß, dass er Bo Dallas schon zeigen wird, dass er den Namen Wyatt nicht ganz so zurecht trägt. Ja. So, was schon krass ist von jemandem von außen, in Anführungsstrichen, über den eigenen Familiennamen. Mhm. So, gleichzeitig ist Solo Sikoa aber auch jemand, der sich das erlauben kann, weil auch er den Namen einer großen Wrestling-Familie eben trägt. Mhm. So. Und dann hat er ja noch gesagt, dass all das, was er in seinen Händen hat oder so.
Was er von ihm genommen hat und dabei hat er nach oben gezeigt, genau. Glaube ich. So alles, was er von ihm bekommen hat.
Oh, großartig. Ja. Will er ihm wegnehmen.
Das ist im Prinzip das, was wir an Onkel Howdy kritisieren, ne? Dass ja. Er halt einfach alles von Bray Wyatt genommen hat und einfach benutzt.
Ja.
Und sogar optisch einfach dann, also wenn Onkel Howdy mal, es gibt ja auch diese Phasen, wo er nicht Onkel Howdy ist, ne? Ja. Jetzt schon länger nicht mehr, aber dann sieht er halt wirklich mittlerweile optisch mit dem Bart und allem, sieht Bo Dallas tatsächlich einfach aus wie sein Bruder mittlerweile.
Ja, ja.
Das sind keine Zwillinge oder so.
Nee.
Ja.
Das war schon crazy und ich mochte auch die Wortwahl eben, dass er eben gesagt hat, deswegen war ich mir unsicher, ob er Hände benutzt hat oder nicht, weil dieses Nehmen hat mich auch so ein bisschen an dieses He's got the whole world in his hands Ding noch erinnert, so. Ja, schon geil. Also diese Hiebe in Richtung Uncle Howdy, die einerseits so aus so einer Wrestling-Fan-Perspektive total kritisch legit sind, so, weil es ungefähr das widerspiegelt, was wir denken.
Ja.
Und gleichzeitig halt so persönlich in die Magengrube gehen, das ist schon geil.
Ja.
Für so eine eigentlich egale Faction versus Faction Midcard, wenn überhaupt Fringe Midcard Fehde so.
Ja.
Ist das schon geil, was Solo Sikoa da auspackt, ey.
Ja, dass er sowas machen kann, zeigt natürlich auch, dass man ihm jetzt mehr und mehr noch vertraut, ne? Solo Sikoa hat mittlerweile jetzt echt gerade in seinen Main Roster Jahren wirklich bewiesen, dass er ein absolut krasses Talent ist, dass man so als Booker so in der Promotion haben will, weil er halt einfach alles gehen kann.
Ja.
Unfassbar wichtiger Typ. Wir haben da, hört euch mal unsere letzte Episode an, wer das noch nicht getan hat. So, da reden wir auch sehr viel über Solo Sikoa.
Oh ja.
Im Rahmen des Matches gegen Gunther und so. Und das war wirklich fantastisch, was er da wrestlerisch dann auch mal wieder zeigen konnte.
Ja.
Das heißt, er kann einfach Facetten nach Facetten auspacken, so. Hat jetzt alles schon gezeigt in seiner jungen Zeit dort. Humoristisches, komödiantisch, so. Über heftiges Wrestling, über Ernsthaftigkeit, über kann halt Stories tragen, kann eine Faction führen, kann In-Video-Packages komplett überzeugen, mhm. kann andere overbringen, kann sich selbst overbringen, bring. Das ist ein Universaltalent, also das ist krass einfach, der Motherfucker. Da ist er auch noch ein Samoaner, was ihm bei mir halt noch ja. einfach Punkte gibt.
Ja, immer. Zu Recht.
So, heftiger Kopf.
Ja.
Gute massive Schädelstruktur, Knochen. Massiv. Ja.
Guter Typ einfach, ey, wirklich extrem guter Typ. Geil. Und also ich würde rückblickend sagen, das Highlight-Match in diesem Run von Gunther, da kamen wir ja her, war schon das Halbfinale gegen Solo Sikoa.
Ja, vorher hat der Leute halt schneller und einfacher weggefläzt. So.
Erinnere ich gar nicht mehr, was da vorher war.
Carmelo Hayes hat er noch besiegt und so rausgekickt, glaube ich. Und ja.
Ja, auf jeden Fall gute Sache. So, gute Sache, Solo Sikoa. Match interessiert mich überhaupt nicht.
Null. Ne? Also Cena jetzt.
Nee. Was? Cena gegen Gunther so, interessiert Wyatt. Mich doll, aber Wyatt gegen MFTs interessiert mich nicht.
Sag doch mal bitte, für was MFTs steht.
Motherfucking Tongans.
Danke!
ich möchte nicht, dass jemals etwas anderes aufgelöst wird.
Es ist einfach die Wahrheit.
Genau. Ja, genau. Ja. Ich auch so. Carmelo Hayes hat er auch 17 Minuten 40 abverlangt, sehe ich hier gerade. Und Bronson Reed, nee, das war Carmelo Hayes. Javon Evans war das erste Match von Gunther. Genau.
Ja,
okay.
Ei.
Was hat er für Dinger gemacht, Alter? Ja. Mann. Ja. Ja, das wird gut. Also, das wird tatsächlich, also, das ist einfach fucking historisch. Und, Mann. Ich muss mir einfach immer noch in den Schädel hämmern, dass das dieser Gunther-Typ ist. Und, sorry, wenn das jetzt so richtig onkelmäßig klingt, aber den haben wir halt hier in der Markthalle gesehen vor, weiß ich nicht, so unter 1000 Leuten, glaube ich.
Ich habe den ungelogen schon, also ich habe Walter damals in einer kleineren Stadthalle in Steinheim noch vor unter 100 Leuten gesehen. Ja. So. Auch dann noch mit Tommy Ann, Shoutout Alistair Black. So, das ist irre, das ist Wahnsinn. Und mit Dragunov und Kaiser ist es ja im Prinzip nicht anders.
Ja.
So.
Und mit Tommy Ann, Alistair Black auch nicht. Apropos.
Und Tony Storm irgendwo auch. Also wirklich, Mann. Ja, darf man stimmt. nicht vergessen, wohin es diese Leute geschafft haben.
Ich habe ja hier in der Markthalle noch ein Foto von dir und Tony Storm gemacht.
Ja. Und danach wollte sie 5 € haben. Für ein Foto.
Ja, ich glaube, heute ist der Kurs höher.
Dinge, die versehentlich kapitalistisch geworden sind. Tony Storm.
Mega versehentlich.
Ja. Wir haben eben nochmal unsere Top 7 Podcasts gecheckt, die Headlines davon. Wir haben 2 gemacht zu unserem 7-Jährigen dieses Jahr und danach nochmal im letzten Jahr am Ende. Das machen wir auch nochmal irgendwann.
Ja.
Das machen wir auch nochmal irgendwann.
Ja, das war funny.
Wer weiß, vielleicht spontaner noch dieses Jahr? Fragezeichen Blink. Who knows? Ja.
Ich hatte irgendeinen Gedanken gerade gefasst.
Ja, sorry, ich bin dann von Tony Storm zu Silvester gekommen.
Das ist total in Ordnung. Das ging noch davor irgendwie los. Ach so, weil du den Namen Alistair Black erwähntest, war ich dann kurz gedanklich bei Damian Priest und Rhea Ripley, die demnächst ein Match haben gegen Zelina Vega und Alistair Black. Und ich kann mir krass nicht vorstellen, wie Zelina Black, wie sie eigentlich heißen sollte, wenn du mich fragst.
Ja. Zelina Butgen Black.
gegen Rhea Ripley bestehen will in dieser Kombo. Aber nun gut. Egal. Also es ist mir wirklich relativ egal, leider.
Naja, wenn Rhea Ripley noch mehr Muskelmasse verliert.
Du Gemeino.
Ja.
Gut.
Haben wir auch in der letzten Episode drüber gesprochen.
Das stimmt, ja. Ein bisschen auch mit Sorge.
Stimmt.
So,
können wir jetzt endlich zur Deadline gehen.
Alleine als Cowboy-Hut haben wir erwähnt.
Ja, wichtig.
Dann, genau, du hast schon mal angedeutet, dass das können wir gleich im Rahmen von Deadline mit besprechen, weil ein paar NXT-Menschen ja dann bei Saturday Night's Main Event auch auflaufen werden. Mhm. Die haben sich ja quasi qualifiziert für. Nee, Sol Ruka musste sich nicht qualifizieren. Es war einfach, wurde einfach so angesetzt, dass Sol Ruka gegen Bayley bei Saturday Night's Main Event.
Im Zweifel hat John Cena sie gepickt.
Ja, genau.
Ja.
Stimmt, John Cena pickt einfach die Card für sein letztes Event.
Ja.
Ja, Bayley gegen Sol Ruka haben wir, okay, cool. Irgendwie, wahrscheinlich.
Keine Ahnung, interessiert mich jetzt nicht so sehr, muss ich sagen.
Nee.
Beide gerade für mich nicht sonderlich heiß. Mit Sol Ruka habe ich immer ein Problem, so ein bisschen. Ja.
Haben wir gleich Platz für.
Ja.
Ich habe nur noch eine Sache, die mir so ein bisschen.
Du hast gerade so ein Geldzeichen gemacht.
Ja, nee, ich meine so
Sache, die sich Geld
so
bringt.
Weird anfühlt. Nein, die sich für mich so komisch anfühlt.
ETFs, MFTs, was?
Und sie hat etwas zu tun mit Cody Rhodes.
Cody Rhodes, wer ist das?
Cody Rhodes hat...
Erklär mir, wer Cody Rhodes ist.
Das ist der amtierende Champion bei SmackDown. Ja. Der Herren.
Ja.
Ja.
Ist der ein Herr?
Ja.
Okay.
Herr Cody Rhodes. Ja. Genau, der, während Herr Drew McIntyre wieder ins Auto steigen...
Sir Drew McIntyre.
Ich bin mir relativ sicher, dass er kein Sir ist.
Okay.
Aber das ist auch eher ein noch nicht, deswegen können wir uns schon mal dran gewöhnen, das zu sagen. Also, ja. Sir Drew McIntyre. Ja. Kann auch vorübergehend sonst Lord oder Count sagen, wenn du möchtest.
Lord finde ich auch gut.
Lord Drew.
Ja.
Jedenfalls wollte er gerade in sein Auto steigen, nachdem er des Platzes verwiesen wurde.
Ja.
Und dann sah man im Hintergrund so einen Cody Rhodes creepen, wie er ihn dann, also im Auto.
Ja.
Und hat ihn dann im Auto attackiert und dann eine Wutrede gehalten irgendwie. Ich check diesen Cody nicht. Also kannst du, also...
Also woher die Aggression gegenüber Drew kommt, ist historisch von Woche zu Woche aufgebaut worden. Das kannst du nachschauen bei SmackDown.
Die habe ich schon verstanden. Aber also, die haben sich doch letztens erst in Survivor Series Wargames getroffen.
Ja.
Und Cody wirkte irgendwie weit weniger wütend gegenüber Drew als jetzt so diese Woche. Und er hätte alle Möglichkeiten und Gegebenheiten zu extremer Gewalt in diesem Match gehabt. Und jetzt ist er aber so eine Woche später so, oh shit, ich hab vergessen, bei Survivor Series im Käfig Drew umzubringen. Oder, also weißt du, oder was ist so das Ding? Ich bin so ein bisschen so, hä?
Ja.
Warum ist das gerade so? Weiß ich nicht. Oder habe ich was verpasst?
Oh, weiß ich auch nicht. Ich glaube, dieses ganze das Rhodes McIntyre Ding, das ist alles so ein bisschen über die schnelle Kante gebrochen, wie man in Hamburg gar nicht sagt.
Nee.
Weil es, glaube ich, eigentlich Drew McIntyre gegen Jacob Fatu sein sollte. Nur Fatu hat sich halt verletzt so. Und deswegen hat man da jetzt irgendwie Rhodes mit reingebracht so, und das ist alles jetzt ein bisschen schnell und ein bisschen komisch. Und da muss man da irgendwie auf diese stumpfe Art Aggression und Intensität reinbringen. Ja, aber es ist ein bisschen wie mit all den letzten Cody Rhodes-Fäden.
Ja.
Das ist alles so Zeug für so ein paar Wochen und das ist dann so one-on-one und das ist dann so.
Und das ist halt mein Problem, ne? Das ist halt immer noch dein Champ. So, und der schleppt sich für mich halt wirklich durch so eine Endlosschleife mit Drew und ist irgendwie und hat aber dadurch diesen Titel so ein bisschen in Geiselhaft. So. Mhm. Während CM Punk mit Abwesenheit glänzt. So, und auch, also gut, aber der betrauert den Tod von Larry. Weiß ich nicht, also beide Titel fühlen sich irgendwie gerade so in so einer weirden Schleife von egal an, zumindest so lange, bis dann Braun Breaker auf CM Punk trifft. Beides. Bester Versprecher, der mir heute passiert ist.
Ja.
Bisher.
Ich wette, Braun Breaker ist auf Larry getreten.
Hat ihn gespeert. Das ist nicht nett.
Das ist nicht nett.
Geh bitte nächste Woche mit einem Tierheimhund Gassi, um diesen Spruch aufzuwiegen, okay?
Ja.
Danke.
Mach.
Ja.
Du, hör mal unsere letzte Episode und hör mal unsere vorletzte Episode, glaube ich, auch wahrscheinlich. Nee, das war eine AEW-Episode. Es ist halt die Scheiße mit der Main Event Scene bei WWE. So, ne?
Ja.
Da sind die Probleme. Wir reden jetzt echt seit Wochen über diese Problematik.
Ja. Ja.
Auch in dem Kontrast zur Midcard, die mitunter halt wirklich viel spannender ist, viel besser gebaut ist, viel bessere Charaktere hat, viel besseres Wrestling vor allem hat. So, und es geht halt so weiter. Das, was du jetzt anmakelst, zieht sich halt einfach weiter.
Ja, ja, ja.
Das ist ein Problem bei WWE.
Ja. Ja, das Dings, das Match von Punk und Breaker kann nicht schnell genug kommen, und die Rumble-Season muss beginnen.
Darauf mache ich mir noch hier einen Bitburger auf, Alter.
Ja, Mann, so.
Meine Fresse noch mal.
Und wenn es einen guten Moment gibt, um überzuleiten zu NXT Deadline.
Die Deadline, das ist so die Linie, so eine Hautton-Linie. Von dem Dad-Bauch,
ja,
der quasi da hängt. Das heißt, du hast die Deadline quasi auf deinem Penis.
Ach so, ich dachte, das wäre so diese typische Speckfalte, über die dann der Bauch überhängt.
Ja, kann auch sein, aber es geht so ja einher mit meiner Theorie, weil das ist da, dann ist da auch so ein Schatten. Also es, darüber ist ja gebräunt, darunter halt eher blass.
Ja,
so
ja, verstehe. Also
auf mehreren Ebenen dargestellt, die Standline.
Stimmt, also genau ja. Diese Bauchfaltenlinie ist in der Regel ja dann doch auch die Badehosengrenze.
Genau.
Ja, ja. Okay, cool. Deadline. Ja. In diesem konkreten Fall meinen wir aber Deadline mit E und einer 1 als I geschrieben. Mhm. Das ist das jüngst stattgefunden habende, und ich möchte dieses Fazit von meiner Seite vorwegnehmen, sehr sehenswerte
Digga.
Event von NXT.
Ey, Hurensöhne, die Frauen.
Ja, darauf stoßen wir nochmal an.
Ja, okay. Moment. Ja. Ja.
Ah, wunderbar. Ja.
Wir haben bei diesem Event jetzt wirklich Deadline 2025 das mit Abstand beste Iron, wie heißt das?
Iron Survivor Challenge.
Danke, gesehen. Also was die Frauen hier abgerissen haben, ne, das ist boah, also Klassen besser als das Männer Iron Survivor Challenge Match.
Ja.
Und auch wirklich deutlich besser als alles andere, was davor in diesem, wie du wahrscheinlich gleich auch lobend noch hervorbringen wirst, fantastischen Format von Wrestling
ja.
Gebracht wurde.
Ja, also ich habe jetzt nicht alle Iron Survivor Challenges im Kopf abrufbar, aber das ist mir auch egal. So, ich bin kein Chronist hier irgendwie, der ein Ranking der besten Iron Survivor Challenges aufstellen muss.
Nicht?
Nein.
Okay.
Aber ich kann sagen, wir hatten 25 Minuten, denn genau so lange geht dieses Match.
Ja, ja.
Dann.
Deswegen steht hier bei beiden Matches genau 25 Minuten.
Krass. Ja, denn das Match hat eine Deadline.
Heftig.
Nach 25 Minuten. Könnte sein, dass das Event danach benannt ist.
Warum mit der 1 im Namen?
Ja. Vielleicht, weil das eine Zahl ist. Könnte ich mir vorstellen.
Aber einfach nur, weil es eine Zahl ist.
Nee, es gibt ja einen Iron Survivor am Ende der Deadline. Das ist dann halt die 1.
Dann mach halt aus dem Ene 3.
Aber es gibt ja nicht 3 Iron Survivor danach.
Ja.
Ja, jedenfalls.
Ich lass mich nicht auf Diskussionen ein, wenn es um Zahlen geht mit dir. Oder mit irgendwem. Mit Tieren würde ich nicht über Zahlen diskutieren, weil ich verliere. Ja. Ja. Weißt du, so ein, ich rechne irgend so einem V was vor. Irgendwie so, ja, was? Also 113. Und dann macht er einfach so 96 Faunfedern hoch,
ja.
Was halt richtig ist.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Gute, extrem gute Szenario, gefällt mir gut. jedenfalls, aber darum geht's auch gar nicht, weil, ey, ich war 25 Minuten, wir saßen hier wirklich während dieses Iron Survivor Matches und waren 25 Minuten lang wirklich jede Minute uns gegenseitig mit halt unserem Erstaunen, unserer Bewunderung und auch einfach dem Mitgerissensein dieses Matches in den Ohren liegend. So, wir haben mehr oder weniger durchgelabert und die ganze Zeit so, boah, also so. Das ging 25 Minuten lang so. Das war crazy.
Das waren die schnellsten und besten 25 Minuten Wrestling dieses Jahres für mich.
Also kann schon sein, dass das stimmt. Und es war so ein irrer Kontrast zu diesen quälend langsamen und also auch schrecklich unkreativen und halbärschig hingerotzten Wargames-Match der Damen. Ja. Mitunter, ja wirklich, ne, der größten Namen des Women's Wrestling.
Klar.
So ihrer Generation. Ein Wochenende vorher. So.
Ja.
Also diese 5 Damen hier haben Gott, was für ein Match abgerissen. Und allen voran die beiden beginnenden Kendall Gray und Kalani Jordan, so, die haben das Ding durchgetragen über die kompletten 25 Minuten, sich für alles hingeschmissen und whatever. Also fantastischer Shit war das. Der.
Das ist wirklich nochmal hervorzuheben, dass dieser Kontrast einfach so ballert, ne, zu ja. Survivor Series,
ja.
Wo halt das Women's Match wirklich skandalös schlecht war. Wir haben dazu eine Review gemacht. Wenn ihr euch da nochmal mit Negativität einreiben wollt.
Ja, letzte Woche.
Ey, so, also hier wurde tatsächlich einfach im direkten Vergleich auch alles besser gemacht. Von teilweise wirklich Rookies so, die das erst seit ein paar Jahren machen. Das war Wrestling so. Das war Wrestling im besten Sinne. Du hast halt jeder Frau hier abgekauft, dass sie dieses verfickte Ding gewinnen will, um halt diesen New Year's Evil Contract zu bekommen.
Ja.
So, für ein Championship Match. Jeder Move hatte so eine krasse Intensität dahinter. Ich habe allen alles geglaubt. Ja. Dann geht auch noch alles gut, rein technisch. So, es gab einen Backstabber, der nicht saß. Mhm. Und dass ich mich daran erinnern kann, so, zeigt, dass der Rest halt wirklich krass saß, so. Also, und was halt wirklich auch sehr besonders war. Und ich bin jetzt nun wirklich kein Fan von einem monotonem Pacing, aber hier war es angebracht tatsächlich, dieses monotone Pacing zu haben, nämlich fickend schnell.
Ja.
Die sind halt einfach in einer Intensität und Schnelligkeit hier durchgeballert. So, es gab irgendwie einen Pin und dann kam direkt von der Seite irgendeiner angesprungen mit innovativen Moves. So, diese Zusammensetzung von diesen fünf Ladies war auch einfach, glaube ich, perfekt, weil die alle irgendwas anderes mitbrachten. So.
Ja.
Du hast Powerhouses drin, du hast Highflyer drin, du hast Striker drin, so mit Lola Weiss und so, wo auch alles saß irgendwie. Du hast interessanterweise einen Heel in Kalani Jordan,
ja,
und sonst nur Faces, aber hier ging es auch irgendwie gar nicht um Faces und Heels, da ging es wirklich darum, dass jede Frau hier gewinnen will und das sah man in jeder Sekunde.
Ja, und dafür ist aber dieses fucking Iron Survivor Format auch einfach geil, ne? Also ich finde, die Damen haben das auch nochmal 5-mal besser ausgespielt als die Herren, weil dieses Tempo ist ja auch einfach geboten so. Easy. Also das Match hat ein Zeitlimit von 25 Minuten und ab Sekunde 1 zählt jeder Pin.
Ja.
So, und jedes Mal gepinnt werden, wird ja auch direkt bestraft mit einer Zeitstrafe.
Ja.
Du kannst 90 Sekunden lang keine Punkte holen so. Mhm. Okay? Du kannst wenigstens dich berappeln, du kannst durchatmen und danach wieder rausgeprescht kommen. Und genau das haben die Damen auch wieder perfekt gesellt. Jede, die rauskam aus dieser kleinen Strafbox, so ein bisschen Eishockey-Vibes-mäßig, ja. Die ist dann auch direkt mit Vollgas wieder reingegangen und auf einmal irgendwo hingeflogen und hat erstmal wie so ein Hot-Tag so direkt wieder abgeliefert. So.
Ja.
Das war schon geil. Und ey, wie du schon gesagt hast, ne, hier konnte keiner irgendwie nach einem Kickout mal durchschnaufen, sondern da gab's immer irgendeinen Fuß oder sonst irgendetwas, ja, das irgendwo hingeflogen ist. Weil alle das eilig hatten, das Ding halt zu gewinnen und Punkte zu machen, bevor die Zeit vorbei ist. Das, ja, ist das, also diese fünf Frauen haben dieses Format perfekt erzählt und es ist generell einfach ein geniales Format, finde ich so, weil dieser Zeitstress einfach für anhaltende Spannung sorgt.
Das ist genial. So, du hast beim Gucken eben noch gesagt, so diese Penalty Box Nummer, die ist auch einfach super smart, weil du, wenn du Leute rausnimmst, ob es jetzt ein oder zwei Personen sind, die da eingesperrt sind, also dann hast du nicht einfach irgendwie gottlos Leute neben dem Ring liegen, die wieder warten, sichtbar mitunter, auf den nächsten Einsatz, so nach einer Minute 18 oder so, sondern die sind halt wirklich raus und können noch in der Box ein bisschen Character-Game machen oder sonst irgendwas. Wenn du zu zweit drin bist, dann prügelst du dich da noch und so. Und dann ist der Fokus bei denen, die halt im Ring sind. Das ist so perfekt so, ne? Du umgehst quasi eine Problematik, die du bei allen Multi-Man- oder Women-Matches hast, wo halt Leute warten müssen, weil der Fokus woanders ist gerade.
Ja.
Das ist so genial, Mann. Und gleichzeitig hast du natürlich noch den Vorteil, dass die Leute sich in der Box erholen können.
Ja.
Weil das sind halt 25 Minuten durchathletisieren. Wenn du das mit so einer Geschwindigkeit machst, wie diese Frauen hier, ey, dann brauchst du auch mal hin und wieder eine Pause. Mhm. Die nimmst du dann in der Box.
Und das ist halt voll guter Punkt. Und ey, die Frauen konnten dieses Tempo hier aber auch so gehen, weil die sich das gegönnt haben in dem Match. Es gab einfach insgesamt 11 Pinfalls. Überleg mal, 11 in diesem Match. So, das, und der letzte, ne, und entscheidende am Ende, als es 2-2 stand,
ja,
so,
ja,
der war natürlich in der letzten Sekunde, aber diese anderen 10 Pinfalls, die da sind, so, die sorgen einfach für jede Menge Verschnaufzeit. So.
Ja.
Das ist halt schon crazy, weil es gibt jedes Mal 1,5 Minuten Zeit. Das heißt, du hast 15 Minuten Pause verteilt auf 5 Wrestlerinnen in diesem Match eingepackt. So. Ja. Das ist richtig gute Durchschnaufzeit, die aber in der Erzählung einfach Teil des Ganzen ist. Voll gut. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie man dieses Matchformat glaubwürdiger und geiler und actiongeladener verpacken kann, als sie das in diesem Match gemacht haben. Also es ist wirklich, das ist eine 10 von 10, 1 plus mit Sternchen. Vielen Dank.
Ja.
So. Und dann hat es auch noch geile Stories drin, weil da es diverse Leute gibt, die sich aus Gründen nicht mögen.
Ja.
Du hast schon die Besetzung angesprochen, dass die schön divers ist und gleichzeitig hast du halt mehrere Damen hier, die halt auch ein bisschen legit sind, ne? So Kendall Gray, die dann am Ende auch gewonnen hat.
Mhm.
hat fantastisches Match gemacht.
MVP ey, des Matches, würde ich fast sagen, mit Killarney.
Genau, ja. sehe ich auch so. Ey, der hat halt einfach legit einfach einen Wrestling-Hintergrund. So. Ja. Also Wrestling im Sinne von Amateur-Wrestling. Die sieht nicht so aus, aber die weiß, was sie macht. Und das sieht man.
Ja, so. Wenn du dich ein bisschen mit dem Shit beschäftigst, dann siehst du, dass die halt echt die Moves so setzt, wie man sie setzt. So. Also das ist... Also rein wrestlerisch ist Kendall Gray tatsächlich... so eigentlich eine der geilsten, vielleicht die geilste Wrestlerin, die sie gerade haben.
Ich sehe die super gerne tatsächlich.
Ja.
Gerade aus dieser Mischung, aus dem Grund, weil sie halt so harmlos aussieht. So, ist halt eine schmal gebaute, relativ kleine, freundlich aussehende, so
24-Jährige. So, also super jung.
So?
Ja.
Aber also die shootet halt in so einen Takedown rein, als würde sie dich halt auch einfach im Zweifelsfall in der Mitte durchschneiden wollen. Ja. So. Und hat ein fantastisches Selling und so weiter und so fort. Also es ist ein Riesentalent. Das ist großartig. Die macht auch nicht zu viel Micwork-mäßig so. Kendall Gray, fantastisch. Richtig geile Siegerin, finde ich.
Kurze Anekdote. Ich habe mal ein Interview gesehen mit The Miz. Kontext, egal, weiß ich jetzt nicht mehr. Jedenfalls sprach er über Dolph Ziggler.
Ja.
Und es ging darum, dass er sagte, es gibt so manche Wrestler, da musst du dich quasi in die, da musst du die Moves quasi aktiver sellen, aber manche musst du sie passiver sellen, weil der Gegner die Moves sehr viel aktiver macht gegen dich. Das heißt, ein Dolph Ziggler kommt an, nimmt dich und legt dich halt dahin, wo er dich haben will. So. Und ich glaube, so eine Kendall Gray ist auch so eine, wo jetzt irgendeine, keine Ahnung, Sol Ruka jetzt nicht unbedingt in eine Richtung springen muss oder so, wenn die irgendwo hingesuplext wird, weil das macht Kendall Gray schon irgendwie. Und auch danach so, wie sie dich dann nimmt, wie sie dich fixiert, was sie da, wo sie deine Gliedmaße hinlegt und sowas. Also Kendall Gray hat, glaube ich, mit ihren jungen Jahren eine unfassbare Ring-Awareness, wie man quasi diese Moves wirklich glaubwürdig aussehen lässt. So. Und da hilft es einfach, wenn du der aktive Teil bist, als aktiv Ausführende. So. Das sind so Feinheiten. Ey, Mann, die siehst du im Main-Roster kaum noch so. Ja. Da ist alles irgendwie sehr, 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 sehr inszeniert, ganz oft im Wrestling. Mit so ein paar Ausnahmen hin und wieder mal. Aber mir kann doch niemand erzählen, dass im Main-Roster jetzt irgendwer dieses Match ansatzweise so herstellen könnte. Und Alter, ich bin fasziniert von diesen Frauen hier.
Ja, Mann.
Und auch bei Leuten, wo ich Schwächen sehe, wie bei einer Sol Ruka und so. Hier lief alles glatt, ey.
Ja. Sol Ruka hat man wahrscheinlich einen Gefallen damit getan, dass man sie zwischendurch kurz aus dem Match genommen hat. So, die kam halt rein, ohne Knee Brace. Und Kehlani Jordan, obwohl sie eigentlich gerade eine Strafe hätte absitzen sollen, hat noch vor dem in den Käfig gehen sozusagen Sol mal kurz das Knie zerschmettert.
Ja.
Das sah wirklich fies aus.
Fantastisch.
Hölle. Ja. Großartig gemacht. Und das mit einem freundlichen Lächeln quittiert, als sie dann dafür bestraft wurde. So. Aber das Match hat halt ehrlicherweise nicht dadurch verloren, dass Sol mal kurz raus war.
Kehlani Jordan einfach ein unfassbar guter und effektiver Heel.
Ja.
Die wird gehasst vom Publikum.
Ja.
Die kann hier als Heel einfach das Match alleine tragen, was jetzt Heel-Heat angeht. So.
Ja.
Ist er auch die Einzige, die so richtig Beef hat dann mit mehreren daraus.
Ja.
Vor allem Sol Ruka natürlich.
Ja.
Aber auch halt in erster Linie Jordan Grace, weil die haben sich auch danach noch postmatchmäßig weitergeprügelt und so. Das heißt, Kehlani Jordan hier vermutlich die wichtigste Person.
Ja.
Und Kendall Gray halt wrestlerisch MVP. So.
Ja. Wobei auch Kehlani natürlich dadurch, dass sie als einziger Heel hier drin war, super viel wichtige Momente mit allen hatte, mehr oder weniger so Selling-technisch, aber auch dann durch ihre beiden eigenen Pins. Ja, schon Co-MVP auf jeden Fall mit Kendall Gray. Und beides auch einfach super athletisch, super gut im Selling.
Ja.
Und ich bin wirklich fasziniert davon, ich habe es beim Gucken vorhin schon gesagt, wie gut Kehlani Jordan als Heel funktioniert. Ich hab ja noch vor Monaten gesagt, so, ey, die kann ich mir niemals als Heel vorstellen. Vor ihrem Heel-Turn, die wird nie Heel-Turn, die ist ein Natural Babyface. Ey, und jetzt ist sie so ein guter, glaubwürdiger Heel, so, der so gerne gehasst wird und der in dieser Rolle so doll aufgeht.
Ja.
crazy. Die ist so ein Mehrwert in dieser Rolle für all diese, ja, im Zweifelsfall weniger talentierten Faces, die es dann halt gibt. So wie so eine Sol Ruka, die athletisch natürlich toll ist, aber bei weitem nicht so eine gute Wrestlerin und In-Ring-Storytellerin wie Kelani Jordan das jetzt zum Beispiel schon ist. So.
Ja, Mann, Kelani Jordan profitiert natürlich auch sehr, sehr krass von dieser TNA-Kooperation. So, ne?
Ja.
Das ist ein gutes Beispiel für, okay, wir haben jetzt diese Kooperation mit TNA, und wir überlegen uns jetzt wirklich nachhaltig was für unsere Angestellten hier mit dieser Kooperation. Und Trick Williams und Kelani Jordan sind wahrscheinlich die besten Beispiele, ja, die über diese Koop und dann auch irgendwie World Champ TrägerInnen waren, einfach ihr nicht nur ihre Charaktere gebildet haben, sondern auch natürlich den Heat gezogen haben darüber. So, ich meine, Kelani Jordan hat bei diesen was war das für ein Event? Was haben die da nochmal gemacht, wo quasi Team TNA gegen Team
das NXT hieß war? Einfach TNA NXT Invasion.
Ja, das war so ein im Invasion-Angle, sage ich mal einfach. Hat sie sich halt auf die Seite von TNA geschlagen. So. Und das vergrämt natürlich dieses sehr, sehr häuslich gemütliche NXT-Publikum, was sie schon immer hatten. So, ne? Weil die ja meistens am selben Ort sind. Das heißt, du hast da immer die gleichen Leute und so. Und das war halt ein Verrat am eigenen Brand.
Ja.
Und das ist natürlich etwas, wovon du dann als Heel profitierst mit Heat. So.
Ja,
und dann
trägt
sie das noch mit so einer geilen Arroganz, ist aber gleichzeitig irgendwie sehenswert, weil sie auch einfach gut ist. Oh, also Kelani Jordan in meinen Top 3 Women's Wrestlerinnen gerade.
Ja.
Die ist so von dem, was ich so gerade gerne sehe, ist die so bei The Care.
Geil.
So unterwegs.
Stark.
Und der, das sind so. Ey, wenn ich das mal gerade sagen würde, Stephanie Vaquer, Kelani Jordan und Kendall Gray sind meine drei Girls gerade.
Stark, stark. Also Kendall Gray und Stephanie Vaquer gehe ich tatsächlich mit.
Ja.
Kelani, ist eine Kandidatin dafür. Ich überlege gerade, ob ich irgendjemand anderen finde, den ich stattdessen da reinstecken würde. Bei WWE jetzt mal isoliert. Ja, wahrscheinlich hast du sogar recht.
Bei mir war Lyra Valkyria eine Zeit lang drin in ihrer Hochphase mit Becky Lynch, aber hat jetzt einfach gerade keine gute Rolle, deswegen ist sie gerade für mich nicht auf dem Tableau.
Ja, sehe ich. Ja. Nee, du magst recht haben, wenn man sie ausklammert.
Recht vor allem,
ja. Ja, nö. Habe ich so noch nicht drüber nachgedacht. Aber also ich sehe sie auch total gerne, das kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Und diese kleine Move, das ist ja eigentlich gar nicht viel, ne? In so einem Backstage-Segment seiner Zeit dann auch nochmal unterzubringen, dass ihr eigener Locker-Room sie dafür bestraft, nachdem die Fans aber schon damit angefangen haben, so.
Ja.
Ne? Und sie halt, der Umkleide verweist und einfach sagt, ey, du bist so ein TNA. Was willst du hier im NXT-Locker-Room, so?
Ja. Du dumme TNA-Fotze.
Und dann ist sie halt so diese Geschasste, die aber daraus eben ihr Ding macht und sagt, ja, okay, fuck you, ich bin eh geiler als ihr alle.
Hör auf zu fluchen, bitte, im Podcast. Wir hören Kinder zu.
Das ist schon super.
Ja.
Das ist schon wirklich super.
Ja.
Und es funktioniert sehr gut.
Es funktioniert leider nicht sehr gut. Ich versuche dich, glaube ich, seit einer Stunde immer mit rüden Unterbrechungen aus dem Konzept zu bringen, aber du beendest die Sätze immer noch richtig.
Krass. Tut mir leid.
Das ist heftig.
Ich bin noch konzentriert.
Ja. Ja. Ich wette, du bist so lange konzentriert, bis wir gleich über Mr. Iguana reden.
Ja. Ja, Dings. Also jedenfalls Deadline beziehungsweise Iron Survivor Challenge, glaube ich, aktuell, wenn man es gut macht und wenn man es nämlich so macht, wenn man es konsequent umsetzt, vielleicht mein Lieblings-Gimmick-Match-Format, so, für so, also, ne, Royal Rumble in allen Ehren und ewige Platz 1, so, weil es einfach ein riesengroß wichtiges Match ist und das geht halt einfach auch eine Stunde, ne?
Ja.
So, das ist nochmal ein anderes Kaliber, aber abseits davon, bei all deinem Hass, den, das schreckliche Format Wargames, von uns einstecken durfte im letzten Podcast. Und ich meine damit nicht per se, dass es immer scheiße ist, sondern dass man es, wenn, dann halt gut aufladen muss.
Ja.
Ey Mann, ne, das ist ein Match, das beginnt halt nach einer halben Stunde oder so erst, weil vorher zählt nichts. So, da wird einfach die ganze Zeit verschwendet, bevor es losgeht, so richtig.
Sie.
Und wenn man das nicht derbe auflädt, dann ist es halt nichts wert. Das hier ist halt das Gegenteil davon. Es geht ab Sekunde 1 um alles, für alle, die da sind. So. Und du hast noch beim Gucken gesagt, und das finde ich auch total smart, darüber habe ich vorher nicht nachgedacht.
Kam ja auch von mir.
Die am Anfang drin sind, haben gedacht, vielleicht ein Vorteil, weil sie früher anfangen können, Pinfalls zu sammeln. Mhm. Aber die, die später reinkommen, haben auch einen Vorteil, weil sie halt fresher im Match sind. So.
Ja, dann kommst du rein wie eine Soroku und machst auf einmal zwei Pins.
Richtig, ja. So, weil die anderen halt einfach schon ein bisschen was eingesteckt haben. So. Das heißt, es ist halt, je nachdem, wo du reinkommst, brauchst du halt ein bisschen eine andere Strategie, eine andere Art, ins Match zu gehen. Aber es ist halt dafür gesorgt, dass die ganze Zeit was passiert.
Ja.
Und ey, wie gesagt, dieses Match hat das halt perfekt ausgespielt. Alle fünf auf ihre Art. Auch eine Lola Weiss, von der ich nicht unbedingt ein großer Fan bin, erst recht nicht als Face, für mich ein geborener Heel. Mhm. Ey, die hat abgeliefert hier. Es war gut. Es hat richtig Bock gemacht. So.
Ja, Mann. Also es haben alle maßlos abgeliefert hier. Auch Jordynne Grace, Schwester von Ariana Grace. Alle hatten ihre Spots, alle hatten ihre Rolle, alle hatten eine unfassbare Chemie miteinander. Ich weiß nicht, was man dafür tun muss, ob man da sich zwei Wochen hinsetzt und das jeden Tag übt gemeinsam oder so. Würde mich generell mal interessieren, wie so die Vorbereitung für solche Events dann aussieht, wirklich. Tötet doch K-Fape einfach noch mehr, indem ihr noch eine Show macht. Netflix.
Aber ey, vor allem, wenn du halt, also überleg mal, du musst dir 11 Pinfalls durchplanen.
Und dann auch mit heftiger Zeitplanung dahinter,
ja,
ne?
Ja, das ist schon ein bisschen was.
Bei einer Matches, da kannst du ja mal 3 Minuten überziehen oder ein bisschen schneller sein.
Ja.
Aber hier geht das halt nicht. Du musst dir halt wirklich bei den Männern nachher noch auf die Spitze getoben mit dem letzten Pin. Es waren noch 2 Minuten auf der Uhr so.
Sekunden. Also,
das ist schon heftig.
Ja,
voll. Aber lass uns mal kurz noch, haben wir jetzt eben schon, aber lass uns mal noch über Kendall Gray reden.
Ja.
Die hat das Ding jetzt gewonnen als absolute Underdog, muss man sagen.
Ja.
Ich bin von Kendall Gray, also wrestlerisch haben wir eben schon drüber geredet, heftig, so, die ist cool, aber ich bin jetzt auch mittlerweile echt Fan geworden von ihrem Promo-Game.
Mhm.
So, die ist 24, und sie wirkt tatsächlich, und auch das ist wieder im Kontrast zu ganz vielen anderen Frauen, gerade im Main-Roster, sie wirkt unfassbar natürlich im Promo-Game, wenn sie da mit Rance Sinclair sitzt oder so, alles was sie sagt, ist irgendwie, das fühlt sich organisch natürlich an. Das hat so diesen Sami Zayn-Charakter.
Mhm.
Dass sie so, ne, das sind ja nur so ein paar Leute im Wrestling, es werden immer weniger, die halt wirklich reden wie echte Menschen. So.
Ja.
Und sie kann das gut, sie kann dabei gleichzeitig noch irgendwie eine Message rüberbringen, also Inhalt. Promo-Game überzeugt mich total. Also die muss von Evolve langsam weg, so, die muss nichts mehr evolven. Die ist ready. Die ist ready.
Ja, voll, voll.
Ja, finde ich schön, dass sie
gewonnen. Check ich total. Also es gab ja dieses Pre-Match-Interview-Segment noch mit ihr und Rance Sinclair.
Mhm.
So,
genau.
Die beiden nebeneinander ist schon ein Kontrast, weil Rance Sinclair ist noch so ein bisschen so ein was habe ich vorhin gesagt?
Sitcom-Charakter,
genau. Ein bisschen überspitzt, aber trotzdem redet sie relativ normal. Sie hat halt nicht so diese wrestling-mäßigen In-Ring-Promo-Betonungen, die
ja
ein bisschen wie so eine Rede halten, sich anhören,
ja,
sondern spielt halt eine lustige Rolle, auch Backstage, so. Kendall Gray spielt halt irgendwie eine, weiß nicht, das wirkt am ehesten tatsächlich wie so eine, als wäre es ein Interview-Segment, weil es sieht immer noch aus wie eine Interview-Situation, die es ja ist,
ja,
von einer Reality-Show. Und sie ist halt einfach irgendeine Person, die sie halt dann so, die jetzt so da ist und ihr viertes Interview führt. So, aber schon auch weiß, worüber sie dann halt redet, weil es geht ja um sie, mehr oder weniger. Und es wirkt nicht ausgedacht, nicht übergestülpt, sondern einfach so, wie sie halt meint. Das ist schon was wert. Ich hoffe, sie kann und darf dabei bleiben und muss sich nicht irgendwann irgendwas überstülpen, was sie nicht ist und nicht fühlt. So.
Ja, ich bin generell mit der Women's Division bei NXT promotechnisch total zufrieden momentan. So, weil es gab ja auch im Vorfeld zu diesem Match gab es ja auch das typische, alle Frauen stehen im Ring und dürfen was sagen Ding mit fucking Ava noch in der Mitte.
Ja.
So, da hatte ich habe immer so ein Pre-Cringe. So, ich denke, ich habe immer schon Angst.
Pre-Cringe, ist geil.
Ja, ja.
Geil. Die Befürchtung, dass etwas unangenehm wird.
Ja.
Die an sich schon ein unangenehmes Gefühl verursacht. Das ist super. Ja, Pre-Cringe. Ja, finde ich fantastisch.
Das ist genau das so. Das habe ich wirklich immer bei diesen Segmenten. Aber auch das haben die Frauen bei dieser Go-Home NXT dann echt gut getragen. So.
Stimmt.
Und auch mit Fatal Influence, die dann noch rauskamen und sowas. Das war schon okay. Das war schon gut. So, das hat eben nicht dieses völlig abgehobene Cartoonhafte, wie es dann ganz oft im Main-Roster auch stattfindet und so. Ich, keine Ahnung, ich ertrage zum Beispiel solche Alexa Bliss und Charlotte Flair Backstage-Segmente, Unterhaltung nicht mehr. Es geht nicht. Mhm. Es geht nicht mehr klar so. Es funktioniert nicht. Dann, oh, wenn wir dann auch noch irgendwie zu Io Sky und Kairi Sane und so kommen. Also, ich ertrage gerade in der Women's Division Promos einfach gerade nicht im Main Roster bei Raw und SmackDown.
Das ist total funny, ey, dieser, also weil ich denke gerade so über diesen Reality-Show-Vergleich nach und NXT hat zu Beginn, ne, weil es ja angefangen hat, so ein Stück weit auch als eben dieser ganz, ganz klare im Namen trägt, so Begleitung von den Nächsten, die da halt so kommen.
Ja.
Ey, wenn das wirklich so eine Low-Budget-Reality-TV-Show-mäßige Dings ist und die beiden Main-Roster-Shows dann halt das hochproduzierte so, weiß ich nicht, eben Show-TV, weißt du? So Wetten, das oder so, wo Leute halt mit einer Agenda hingehen und ja, was Bestimmtes halt irgendwie wollen und eigentlich immer Werbung für irgendwas machen wollen.
Ja.
So ungefähr. Dann trifft das schon ganz gut, warum gerade irgendwie NXT in vielerlei Hinsicht einfach charmanter ist.
Ja.
So als das, was im Main-Roster passiert, weil die vielleicht auch alle noch nicht so Todesprofis sind,
ja,
dass die irgendwelche Knöpfchen drücken wollen, sondern halt versuchen, wirklich glaubwürdig ihr Ding zu machen. Um jetzt auch so die Brücke zu schlagen zwischen dem Match, wo ich wirklich das Gefühl hatte, die erzählen mir jede Sekunde, alle fünf von denen, dass sie dieses Match gewinnen wollen. Du hast es ja vorher gesagt.
Ja.
So. Und dasselbe gilt ein Stück weit für das, was viele von denen, ne, es gibt auch schlechte Backstage-Segmente bei NXT zuhauf. So. Aber was viele von denen, wenn sie es halt gut machen, ist eben tatsächlich so ein bisschen freier von der Leber und glaubhafter wirken. So. Da gibt's schon einige Kandidatinnen von. Jada Parker zum Beispiel ist ja auch so eine, auf eine ganz andere Art.
Von Anfang an, so, ja.
Ne?
Ja.
Die einfach reden, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist, so. Und das ist wichtig, das ist eine Qualität.
Finde ich auch, total.
Das nicht zu verlieren auch, so in diesem ganzen gescripteten Wahnsinn, der da ist.
Und
das Gefühl dafür, dass man halt immer noch was verkörpern will, so.
Ja, ja. Und dann nehmen sie auch halt in Kauf, dass mal was ein bisschen weird klingt, wenn jetzt irgendwie Javon Evans oder Tuke Williams oder so mal irgendwie labern. Die labern ja auch einfach drauf los, so.
Mhm.
Haben natürlich auch irgendwo ein Skript dahinter, so. Aber das wirkt halt alles dann tatsächlich, auch weil es manchmal so ein bisschen schief ist, wirkt es dann trotzdem irgendwie eben natürlich und so. Und ich glaube denen das mehr.
Mhm.
So.
Voll.
Es ist so einfach, aber vielleicht ist die Erklärung einfach, dass die halt tatsächlich noch was beweisen müssen, so nach dem Motto.
Ja.
Ich habe das Gefühl, bei vielen etablierten Superstars, bei Raw und SmackDown, hat sich eine Sättigung eingespeist. So. Rhea Ripley, Charlotte Flair und so, als wenn die satt sind, als wenn die jetzt nicht mehr in der Position sind, wo sie denken, sie müssen da jetzt irgendwie super krass noch was liefern, so. Ich habe keine Ahnung.
Ey, also es klingt mega abgedroschen, ne, aber einer der größten Nachteile von Professionalität ist oder eine der größten Gefahren von, weißt du, von so Erfahrung und einfach vieles schon gemacht haben.
Ja.
Ist aber genau das. Professionalität killt im Zweifel Liebe fürs Detail.
Ja.
Du weißt, worum es geht und du machst alles Richtige, aber du fühlst es halt nicht mehr so, wie du es mal gefühlt hast.
Mhm.
So, weißt du, das Wissen um Details und Liebe zum Details,
ja,
es ist ein Unterschied so.
Ja.
Und
ja.
Mit Liebe zum Detail gelingt es dir halt vielleicht mal und es gelingt dir vielleicht nicht, aber es liegt was anderes drinne, als wenn du einfach nur weißt, um welche Details du dich kümmerst, so.
Stimmt.
Technisch.
Ja.
Weißt du, du kannst es perfekt machen, aber du fühlst halt was anderes und ich, so kitschig das klingt, ne, ich bin schon der Meinung, das, was du reinlegst, ist alles, was du zurück erwarten kannst. Und wenn du nur noch Mechanik reinlegst, dann kannst du auch nur noch eine mechanische Reaktion dafür erwarten.
Ja.
So, weil Leute halt sind so, oh ja, da kommt das, wofür wir normalerweise jubeln, so. Aber wenn du halt Emotionen reinlegst und Liebe, so,
ja,
dann kriegst du halt genau das zurück und Leute sind tatsächlich bewegt von dem, was da passiert, weil sie eben sehen und fühlen, was da passiert. Das bin ich überzeugt von.
Ja, das hochinteressant. Also, ist natürlich eine Unterstellung, was wir gerade tun, so, ne?
Voll.
Aber der interessante Aspekt davon ist aber auch, wenn man das mal alles auf die Rezipienten halt irgendwie überträgt, auf das Publikum, auf die Crowd, so, auch die Crowd kann sich natürlich an diese Dinge gewöhnen, so, ne? An das, was dir professionalisiert, sehr stilisiert, vielleicht geliefert wird. Man weiß, was die richtige, in Anführungszeichen, richtige Reaktion darauf wäre. So, das heißt, da kommt XY raus und ist irgendwie heftig, keine Ahnung, nimm mal Roman Reigns Comeback. Ja. So, du kommst raus, der macht ja nichts mehr, Roman Reigns. Also wenn er so rauskommt im Ring, so Backstage-Segmente, wenn er, gibt's so Sachen, da sagt er nochmal irgendwas, was vielleicht Gewicht hat. Wir versuchen immer noch sehr viel reinzugewichten.
Ja.
Aber wenn er jetzt einfach seine Comebacks hat, und Reigns hat mehr Comebacks als Matches dieses Jahr, dann wissen die Leute halt irgendwie, oh, das ist Roman Reigns, fuck, okay. Da muss ich jubeln und will ich auch irgendwie, mache ich so.
Ist ja krass, den zu sehen.
Genau,
der ist nicht krass, jeden Tag da.
Ist Roman Reigns, so. Mann, ey.
Ja.
So. Wenn du da, und dann bist du auch im Moment so gefangen, so, du bist da mit anderen irgendwie, bläh. Wenn du jetzt aber dich wie wir zwei Hiopies hier hinsetzt, so, und da ein bisschen mehr Gedanken mal reinballerst, so, dann siehst du halt, ja, Roman Reigns kommt irgendwie dieses Jahr einfach zurück und macht immer das Gleiche, so, mit seiner ganzen Bedeutungsschwangerheit und seinem breiten Mund, so, und irgendwie denke ich dann, ja, es reicht dann doch nicht so, um mich zu fixen. So, Ripley sieht immer irgendwie heftig aus, so, aber macht auch irgendwie nichts Neues. So, Cody Rhodes, nee, wird natürlich angefeuert, weil es Cody Rhodes ist. So, CM Punk, ich weiß, was der kann, aber dann sind seine Promos doch irgendwie 0815, sind dann nicht scheiße, aber sind jetzt auch eben nicht gut oder so. Und das zieht sich bei Raw und SmackDown für mich super krass durch gerade.
Ja.
Deswegen bin ich dann, wenn ich dann mal NXT gucke oder auch AW oder was weiß ich denn so, was noch alles gibt, dann bin ich immer so rausgerissen aus dieser Apathie, so, die auch mich da manchmal anfällt. So, da ist man ja auch nicht gefeit vor,
immer,
wenn man das guckt.
Ja.
So. Und dann freue ich mich einfach, wenn dann auch zum Beispiel gerade auch in-Ring halt irgendwie sowas geliefert wird, wie zum Beispiel in diesem Women's Iron Survivor Challenge Match. Also, die müssen da aufpassen, so. Die müssen aufpassen, dass die nicht zu satt sind, dass die nicht mehr Wert auf Ästhetik und Stilisierung legen, als auf Inhalt und Kreativität. Das ist wirklich, wirklich eine Gefahr. So, im Main Roster, die ich da sehe. Für mich als Fan, vielleicht geht's anderen auch anders, keine Ahnung.
Ja. Schönes Plädoyer. Schönes Plädoyer. Ich überleg grad.
Dann überleg und ich hol mir ein Bier.
Ich muss kurz gucken, ob ich Spezibedarf habe. Ja, bring mal eine mit, sicherheitshalber. Wir wissen nicht, ob sie nötig wird, aber es könnte sein. Ich finde die Betonung der Fanperspektive, also dass es da halt auch so mechanische Reaktionen gibt und so. Ey, das ist halt auch einfach ein Dialog, ne? Wir haben das in diesen 7,5 Jahren dieses Podcasts auch schon so oft angesprochen. Dadurch, dass diese ganze Scheiße vor Live-Publikum stattfindet, ist es halt immer ein Miteinander. Es ist immer Aktion, Reaktion, so in beide Richtungen. Ey, und wenn du das halt ernst nimmst und wenn du halt wirklich eine emotionale Reaktion vom Publikum haben willst, dann musst du dich auch genau mit dem fresh halten, so, und selber immer wieder was Neues machen wollen, weil in dem Moment, wo du aufhörst zu fühlen, was du machst, so, weil du halt merkst, wie du nur noch eine Formel bedienst, die halt mal für dich funktioniert hat, so, das kennt man ja auch bei allem, ne, wenn man Übungen in Sachen bekommt, so, dann geht so ein bisschen der Zauber flöten, weil man hat nicht mehr so dieses, oh krass, so, sondern ist dann so, ha, da hat wieder funktioniert, was ich mir immer zurechtlege. So. Ja. Aber wenn das irgendwann Überhand nimmt, dann kann es halt auch gefährlich werden und es kühlt halt ab. So. Und auf einmal bist du halt nicht mehr over, so, weil das auf der anderen Seite auch so ist. Das heißt, wenn das Publikum reagiert, ist eigentlich schon fast zu spät. Eigentlich musst du ja wirklich die ganze Zeit in diesem verdammten Zirkus Wrestling immer einen Schritt weiter sein und immer dich selber wieder herausfordern und Dinge finden, die es für dich spannend und überraschend halten, die dafür sorgen, dass dieses Gefühl nicht verloren geht bei den Leuten da draußen. So. Ja. Und der beste Messindikator dafür bist vielleicht auch im Zweifel einfach du selber. So.
Ja.
Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Ja, ja. Gerade bei Kunstschaffenden ist es ja einfach so. Und wenn wir Wrestling mal als Kunst nehmen oder so.
Ja.
Ich bin auch einfach Fan davon, auch im Wrestling, so hin und wieder Leute, für die man gerade keine wirklich gute Idee hat, einfach mal rauszunehmen.
Ja.
Dann mach halt TV-Time für jemand anderen, so, ne? Nimm die Leute raus, statt sie immer wieder zu zeigen, so. Ich weiß nicht. Das ist. Oh. Ich kenne das auch selbst von mir und du wirst das auch kennen, so, ne? Mit als Musiker jetzt oder als, egal ob du jetzt Musik machst oder ob ich irgendwie Gedichte schreibe oder sowas. Man hat immer mal Phasen, wo es halt irgendwie, wo man es vielleicht weniger fühlt, weil man gerade irgendwie weniger inspiriert ist oder sonst was. Kann tausend Gründe haben, so. Und ich weiß nicht, dann habe ich auch in diesen Momenten, habe ich dann nicht das Gefühl, dass ich das dann auch irgendwie präsentieren muss oder so, oder dass ich irgendwie damit, dass ich irgendwie die Rechtfertigung für mich selbst habe, damit jetzt etwas zu machen oder so,
ja,
was ich da tue. Und dann ist das auch okay, weil dann hole ich mich da wieder raus und wenn ich es irgendwann wieder fühle, dann bin ich wieder da, so.
Ja.
Ich habe das Gefühl, gerade bei WWE wird dann mit vielen Leuten einfach weiter gemacht, so, obwohl die Idee gar nicht so richtig da ist, obwohl jetzt gar nicht so richtig, Mann, Rhea Ripley, ja, irgendwie haben wir jetzt gerade nicht so die Story, du schreist jetzt gleich nochmal Wargames und bist dann in diesem Match, aber irgendwie ist da jetzt gar nichts mit dir. Aber wir bringen dich trotzdem, weil die Leute, du bist ja ein gemachter Star. Und das reicht dann nicht.
Und ich frage mich halt so ein bisschen, an wem das dann liegt. So, also weil auf der einen Seite Booker sind Booker, ne? Wenn also the show must go on und so. Und ey, du bist fit, du bist gerade der Shit, Leute reagieren auf dich, du wirst dahingesetzt. So, okay, also check ich. So. Aber dann gibt es ja auf jeden Fall kreativ verantwortliche Personen und im Zweifelsfall ProducerInnen und meinetwegen auch die WrestlerInnen selber, die dann zumindest das, was im Ring passiert und so drumherum, irgendwie noch mit etwas aufladen wollen und müssen. Und ich habe schon so das Gefühl, dass es einen Unterschied macht, ob, also für mich zumindest, ne, ob jemand halt zum x-ten Mal sein Match-Schema abspielt oder ob in jedem Match von Person XY nochmal hier die ein oder andere Finesse extra drin steckt. So, und dann ist da halt nochmal ein Konter, den man nicht gesehen hat. Und dann ist da nochmal hier und da eine Idee. So, weil die Leute halt nicht müde werden, Sachen auszuprobieren, um es halt interessant zu halten. Und das ist halt der Punkt. Dinge ausprobieren, um sie interessant zu halten. Weil wenn das alles nur Bedürfnisbefriedigung ist, weißt du, ich will halt das und das sehen, damit das und das passiert, dann ist es halt irgendwann auch nur noch das. So, dann, dann ist es ein stumpfes Wichsen. So.
So. Wrestling auch nur noch stumpfes Wichsen.
Ja. Aber weißt du, was ich meine?
Ja.
So, dann ist es halt so, ja, okay.
Ja,
ja, das war's dann.
Voll.
Ja.
Auf zu fluchen im Podcast.
Ja.
Ja.
Das Unglaublichste, was du sagen kannst. Ja.
Ja, ich bin einfach zu satt.
Du bist zu satt, auf jeden Fall.
Ja.
So, ja, Dings, wow. Wo uns die Damen hier hingetrieben haben, ey.
Wir kommen da ja hin von einem positiven Standpunkt, absolut, weil wir ja eben so froh sind über diese NXT-Women, so, ne?
Ja.
Boah, ich weiß, ey, man sollte NXT eigentlich gar nicht gucken, wenn man dann eigentlich auch Raw und SmackDown guckt, so. Mit Ausnahme, ist ja nicht alles so, ne? Es gibt ja dann auch noch, keine Ahnung, Becky Lynch finde ich immer geil, die wirkt nie satt auf mich.
Ja, ja.
Zum Beispiel, so, ne? Die lief hat einfach.
Dragunov-Matches, so. Gunther-Matches.
Ja, ja, ja. So, da ist ja noch genug Shit.
Genau, da gibt's schon ein bisschen was. Und es ist auch bei NXT ja nicht alles fantastisch so, aber diese Spielwiese, die es ist, so, die Fehler erlaubt, die keine Perfektion braucht und dieses Gefühl, das da drüber hängt, so, dass die alle halt was beweisen wollen.
Ja.
Das macht halt was, so.
Ich glaube auch, der Antrieb ist da auch entscheidend.
Ja.
Für die dann meist auch, aber nicht immer, jungen Leute.
Ja. Aber das ist dann halt auch so ein Ding, ey, wenn wir dann einmal noch ganz kurz wieder bei unserem Main-Roster-Schmerz sind, so, der sich durch die letzten Episoden durchzieht. Dann hat das vielleicht auch einfach so langsam mit dem Alter der Leute da zu tun. Ne? Wir haben ja wirklich mit Erleichterung und Frohlocken festgestellt, dass so ein Braun Breaker im Main Event Picture bei WWE überfällig und dringend gebraucht ist, so, weil die halt alle einfach entweder knallhart auf die 40 zugehen oder die 40 längst überschritten haben, die da halt so im Main Event Picture der Herren zumindest sind, ne? Und ey, der Einzige, der da so halbwegs fresh unterwegs ist, ist halt Drew McIntyre, weil er sich vor kurzem so halbwegs neu erfunden hat nochmal mit seinem Heel-Turn so und das auch in seine In-Ring-Aktion ein Stück weit mit reinträgt. So.
Mhm.
Aber gerade die Faces sind sehr satt und verwalten im Prinzip ihre eigene Beliebtheit.
Mhm.
So, weil von da an sie gefühlt nur noch verlieren können. So, so scheint es ja, ne? Also WWE sagt ja auch immer im Zweifelsfall, also irgendein Champ oder ein Contender für einen Titel sagt dann immer ganz weise so, ey, einen Titel zu gewinnen ist schwer, aber einen Titel zu halten ist erst recht schwer. Und das zeigt sich halt gerade bei den Faces da oben.
Sollte gerade eigentlich niemand außer Stephanie Vaquer sagen, da oben, weil es echt leider zu wahr ist. Auf einer Metaebene, die sie gar nicht wollen.
Ja,
ja, ey, dort bin ich total bei dir. Wenn wir mal dieses Survivor Series Wargames Match der Männer nehmen, so, ne?
Ja.
Ich glaube, bis auf zwei Leute waren alle über 40. Ich glaube, nur Bronson. Reed und Breaker sind unter 40. Das ist kein Scheiß. Ich will
nachgucken, wer da noch drin war. Soll ich nachgucken, wer da noch
Guck
drin war?
Guck gerne nach, aber ich bin mir ziemlich sicher. Ich bin gerade durchgegangen, so. Also ne, so ein Rhodes oder so, der ist da gerade erst bei der 40. Vielleicht lassen 39
ja,
sein.
Ja, genau, aber der
so, also, ne, aber, kurz, ja. Oder 41. Aber auch McIntyre hat eine 4 davor und so. Das ist die alte Garde, so.
Ja.
Und das stimmt, du hast mit McIntyre, weil es einfach auch seine, weiß ich nicht, der kann glaube ich nicht anders, der muss halt irgendwie liefern, der hat einen krassen Selbstanspruch. Ich glaube, die Work Ethic von McIntyre ist special, so.
Ich glaube,
die Work Ethic von CM Punk zum Beispiel ist es nicht. Und auch so ein Roman Reigns kann sich glaube ich auch mal gut zurücklehnen, in Anführungsstrichen und so.
Ja.
Ja, zu wenig Durchmischung, interessant, ja.
Ja, krass, ich guck gerade nach. Also Logan Paul ist auf jeden Fall auch unter 40.
Ach, Logan Paul war noch drin.
Genau, die Usos haben beide dieses Jahr die 40 überschritten.
Ja, ich habe Paul vergessen.
Cody hat dieses Jahr die 40 überschritten.
Oh, guck mal, habe ich noch Glück mit meiner.
Ja. Drew McIntyre hat dieses Jahr die 40 überschritten.
Ist gut. Sind die alle im Jahr 2000 und dann 1900, keine Ahnung was. Warte, kann ich rechnen. Warte.
Ja.
Hast du schon gesagt?
85.
Alle älter als ich.
Brock Lesnar hat sie natürlich längst überschritten. Roman Brock Reigns Lesner. Hat ja auch.
Ist Lesnar 50?
Nee, 48.
Okay.
Roman Reigns auch dieses Jahr die 40 überschritten. Krass.
Ich habe echt Glück mit meiner.
Richtig, richtig gut. Ja.
Okay.
CM Punk ein Jahr jünger als Brock Lesnar.
Ja.
Ja, und dann genau. Die beiden Browns und Logan Paul sind es. Du hast recht. Stark. Gute Beobachtung. Ja, aber das ist halt ein Ding, ne? Das ist, also Alter ist da halt echt einfach ein Ding, so jetzt nicht des Alters wegen, sondern eben mit all dem, was da halt kommt, so Erfahrung gesetteltness. Und ich will nicht sagen, man kann das dann nicht, weil wir haben Drew McIntyre als Positivbeispiel. Und ich weiß halt auch nicht, wie sehr die alle vielleicht was anderes wollen würden, wenn sie dürften, so, aber im Zweifel sind sie eben verdammt dazu, etwas zu verwalten. Also CM Punk ist ja das beste Beispiel dafür. Mhm. Der ist halt so ein bisschen Zwischenverwalter des Titels, bis Seth Rollins zurückkommt und seine Story fortgesetzt werden kann. Also, ne, haben wir letztens schon gesagt, nichts anderes kann ich mir vorstellen, so. Das ist keine geile Position, so. Die kann, also, und als Profi kann er das jetzt professionell mit Würde tragen. So. Also es ist natürlich dann schwierig zu wissen, wenn man eigentlich nicht gewollt ist, als Champ, dann sich jetzt nochmal reinzuhängen und alles da rauszuholen. Aber ey, das muss man halt auch irgendwie erwarten können. Aus sportlicher Perspektive, so, weil, ey, das ist halt das Ding. Wenn das nicht Wrestling wäre, ne, und das wäre halt, ey, die wären alle Musiker oder so und würden sich battlen oder so. Das ist halt das eine, aber das ist ja immer noch Wrestling und das soll einen sportlichen Wettkampf Woche für Woche demonstrieren, so. Und niemand mag halt diese super erfolgreichen SportlerInnen, die ihre Siege nur so durchverwalten.
Niemand. Ja.
So.
Ja.
Sondern Leute wollen sehen, wie man motiviert, immer wieder was Freshes aus sich rausholt, um zu gewinnen, weil im Zweifelsfall Leute dich genau da angreifen werden. So. Und das will ich eigentlich sehen. Ich will, wenn die Faces das schon nicht machen, wenn die Champs das schon nicht machen, dann will ich zumindest von deren Herausforderern sehen, dass sie immer wieder neue Wege finden und suchen, um das, was da oben sich etabliert hat, anzugreifen. Und dass das fehlt, das tut halt auch weh. So, weil die verwalten sich ja auch immer durch die gleichen Gegner durch und keiner von denen hat neue Ideen, so. Weißt du, man versucht Cody wütend zu machen und emotional zu machen, ja, blöderweise ist das dann irgendwie dann das, was ihn zu irgendeiner Ausnahmereaktion treibt und dann gewinnt er halt doch, so. Da muss doch jemand mit einer Strategie kommen und Bron Breakker, und wir sind wieder bei dem Punkt, warum Bron Breakker ein geiler Pick ist, so. Der macht nämlich was anders, der hat eine nie dagewesene Intensität, so.
nie da gewesen. Ja.
Ja. Also so jazzen zumindest die Kommentatoren das hoch. Ja. So. Ne? Wie man sie selten halt zählt bei so Leuten. Und scheppert da halt rein und ist absolut rücksichtslos und halt eben eine Loose Cannon. So. Der ist halt einfach ein Badass und im Zweifelsfall explodiert er irgendwann urplötzlich. So.
Ja.
Da check ich, warum der andere an ihre Grenzen treiben kann. Und da sehe ich eine Geschichte. Aber, und dann einmal noch die Schleife zu Drew McIntyre gegen Cody Rhodes. So sehr ich Drew McIntyre schätze. Ich glaube, da habe ich alles gesehen. Was will ich denn davon noch erwarten? So.
Da glaube ich auch nicht mehr an den nächsten Title Run, der auf einmal mega interessant sein wird oder so. Das, ja. Er hat halt, ist halt so ein bisschen der ewige Loser mit, ne?
Ja.
So, ja. Genau wie Sami Zayn so ein bisschen.
Wir brauchen Frischfleisch. Wir brauchen echt frische, neue Paarungen. Ey, und das gibt's alle paar Jahre wieder, ne? Sättigung und fresh. Und dann wieder durchwürfeln.
Ja, das stimmt.
Da muss was passieren.
Nur das war jetzt gerade bei Raw, es war echt sehr viel. Immer The Vision gegen die gleichen. So, ne? Die Usos und LA Knight. Und LA Knight ist auch keine 20 mehr. Und also.
Der hat die 40 auch überschritten.
Ja, bei Weitem. Ich glaube 45 oder so. Seth Rollins übrigens 39.
Noch 39.
Hat er, alles klar. Ja, am gleichen Tag wie meine Freundin Geburtstag.
Oh.
28. Mai. Schöner Tag. Ja.
Schöner Tag.
Schöner Tag.
Sagen, oh, Seth Rollins wurde geboren. Richtig guter Tag.
Ja, genau. Ich hatte gar nichts mit meiner Freundin zu tun. Also ein schöner Tag. Also Seth Rollins ist geboren.
Auch, aber eben auch. Ja. Oh, guck mal. Ja.
Guck doch mal, google doch mal gerade, welche Wrestler an unseren Geburtstagen noch so Geburtstag haben. Das kann man bestimmt. Ich kann das ja auch machen.
Ja.
Mich mal interessieren.
Ich habe am selben Tag wie Haftbefehl Geburtstag, aber der ist kein Wrestler. Sid Vicious.
Sid Vicious?
Ja.
Geil.
Brody Lee.
Brody Lee hat mit dir wirklich?
Ja.
Okay, wow.
Und Psycho Clown, aber das ist nicht so wichtig.
Wow, okay. Psycho Clown auch. Ja. Ich habe hier nur so eine dumme KI über. Wo guckst du das nach? Wikipedia?
Ich habe es gegoogelt, kennst du?
Ja, ich habe auch jetzt so eine KI-Übersicht, aber der glaube ich ja immer nicht.
Nee, genau. Ich habe dann die erstbeste Quelle genommen.
Ja, okay.
Und dann die nächstbeste auch nochmal für weitere Namen.
Also bei mir sind die ersten, die angezeigt werden am 19. Mai, Andre the Giant und Maxine Dupree.
Geil.
Was für eine geile Liste. Ja, okay.
Dings, Aleister Black.
Oh, okay.
Ja, und den Rest kenne ich nicht.
Ich habe noch Lance Storm und Kip Sabian.
Oh.
Ja, na gut. Ja, alles klar.
Gut. Ja, so. Berühmte Persönlichkeiten, mit denen zusammen wir Geburtstag haben. Toll.
Ja, genau.
Das hat alle interessiert.
Okay.
Wir sind in Deadline reingegangen mit einem langen und in andere Themen ausschweifenden Ausflug zum Iron Survivor Match der Damen, das Kendall Gray jetzt gewonnen hat und deswegen gegen den Women's Champ JC Jane antreten darf bei New Year's Evil.
Ja.
Aber davor gab es noch ein anderes Match und das war auch super.
Stimmt, der Opener war Femi gegen Steins, Alter.
Ja.
Richard, der Heilige.
Der Heilige Richard. Ricardo Santos. Gegen Oba Femi.
Oba Femizid.
Wow.
Ja.
Eieiei.
Ja.
Kellner Femi. Nee. Jedenfalls, genau, da ging es um den NXT-Title. Den hat Ricky Saints mit zum Ring gebracht, um 17 Minuten und 17 Sekunden laut Wikipedia zu versuchen, Oba Femi davon abzuhalten, ihn zu entreißen.
Eine sehr komplizierte Formulierung.
Ja, ja, so bin ich.
17 Minuten lang. Ja, krass. Ey, gutes Match.
Ja.
Kann man nicht anders sagen. Ich bin entzückt gewesen. Interessant. Also, Oba Femi ist mein Mann. Also, mach den krass. So, das ist, also der ist krass, meine ich. Aber mach den krass im Main-Roster so.
Ja.
Versau den nicht. Mach alles mit dem, der kann sehr, sehr, sehr groß werden.
Yo.
So, wenn man Bock hat. Ja, und wir haben hier ein gutes Match gesehen. Das ist genau so, wie du eigentlich Saints gegen Femi machen musst. Hat mir auch besser gefallen als das erste Match zwischen den beiden, wo Saints ihm den Titel abgenommen hat.
Mhm.
Unfassbar unglaubwürdig, dass Ricky Saints gegen Oberfemi gewinnt.
Das ist richtig.
Von beiden hier aber wirklich, ne? Oberfemi kann sein Match wresteln, so, der wird auch immer besser, ne? Darf man auch nicht vergessen. Der wird von, in jedem Quartal sehe ich bei Oberfemi etwas, was er besser macht. Mhm. Irgendwie so, ob Selling ist, ob es Inszenität sind. Jetzt ist mir gerade insbesondere aufgefallen, dass seine Strikes sehr gut geworden sind. Mhm. So. Also, du hast mal irgendwann richtig lachen müssen, als er so einen richtig krassen Nackenklatscher in so einer Strike-Kombo gebracht hat, so, ja. Ne? Wo du so quasi beim Controller irgendwie zweimal den mittlere Intensitätsschlag und dann oben den heftigen Schlag noch so machst, so.
Sehr
so,
schön. Dup, dup, dup. Ja.
super geil. Und Ricky Saints hat hier tatsächlich gerade so von Cleverness, wie man gegen einen größeren Gegner kämpft, hat er eigentlich bewiesen, oder das Match im Booking hat bewiesen, dass sie es gut gemacht haben, so, weil er halt irgendwie, ja, ihn sichtbar fällen wollte, so, und dafür halt seine Technik eingesetzt hat, immer Moves benutzt hat, die halt mir als Zuschauer glaubwürdig zeigen, ja, das geht jetzt irgendwie so gegen den Kopf, keine Ahnung, Obafemi kommt jetzt irgendwie rein durch die Ringseile und dann kriegt er irgendwie so ein Legdrop von oben einfach serviert und so, ne? Das heißt, das sind so Moves, ja, da glaube ich so, mit dem könnte man so einen größeren stürzen und das klappte irgendwie einfach gut. Also ich habe den beiden alles geglaubt und so, und das ist eigentlich das Wichtigste, was man mir generell liefern kann als Zuschauer, als Wrestling-Fan. Gib mir ein Match, was ich glaube.
Ja, ey, voll, unterschreibe ich zu 100%. Apropos 100, laut Ringansage ist 100 Pfund der Gewichtsunterschied zwischen den beiden.
Ja, wie viele sind das ungefähr?
Weiß nicht, 40 oder so, schätzungsweise, keine Ahnung.
Warte. Ich kann sie nicht einordnen.
100 Pfund in Kilogramm.
Ist 40 mehr als 100, weil...
45,36. Also habe ich gut geschätzt.
45, hast du wirklich gut geschätzt, ja. 40 muss eigentlich mehr sein als 100, weil wenn du das zusammennimmst, hast du eine 4 und eine 0, was mehr ist als eine 1, 0, 0. Das heißt, du hast 3 mehr. 40 ist 3 mal so viel wie 100.
Das lassen wir so stehen.
Danke.
Weißt du, wegen so irreführenden mathematischen Spirenzien hier, die du uns als Unterhaltung verkaufen willst, haben wir unsere Beauftragung als öffentlich-rechtliches Bildungsformat verloren.
Ja, das stimmt. Stimmt.
Ja. Naja. Ja. Fuck. Nicht etwa wegen grober Verleumdung.
Erregung öffentlichen Ärgernisses auch immer wieder, jeden Mittwoch. Briefkasten.
Jedenfalls.
Also, Sexismusklagen gegen einen von uns beiden.
Den anderen wegen unterlassener Hilfeleistung gegenüber der Allgemeinheit.
Unterlasse, stimmt. Ich klage dich auch öfter mal an wegen unterlassener Hilfeleistung. Nein, Leute, im Zweifel können wir, oder ich zumindest, immer auf Unzurechnungsfähigkeit plädieren, das funktioniert immer.
Jedenfalls, also ich gehe das voll mit. Ich bin ja nun wirklich kein Fan der Arbeit von Ricky Saints, seit er bei NXT ist, aber das war... übergreifend, glaube ich, inklusive seiner AEW-Zeit, einfach sein Karrierematch, so. Der hat mir noch nie so glaubwürdig sich selbst erzählt, wie hier in diesem Aufeinandertreffen mit Obafemi, so. Also inklusive halt all diesem Bravado, mit dem er auch erstmal reingegangen ist, mit dieser Überzeugung von, Digga, ich kann den packen, ich weiß das.
Ja.
Über so eine Phase von Shit, Alter, ich muss richtig reingehen, um den zu packen. Aber ich habe einen geilen Plan dafür, von dem er auch nicht abgewichen ist. Und du hast es ja gesagt, ne? Der war immer bemüht, ihn zu fällen. Das ging immer erstmal gegens Knie, zack, auf die Knie runter mit ihm. Und dann halt da, wo er rankommt, der kleine Ricky.
Ah, so. Der kleine Ricky. Arm hat er auch mal probiert, ja.
Stimmt. Genau, und dann hat er halt irgendwie versucht, dem halt einfach auch die Luft und die Puste aus dem Körper zu kriegen, so, und ist auf den Kopf gegangen. Denn, wie du auch sehr weise zwischendurch gesagt hast, während wir geguckt haben, am Kopf hat er halt keine Muskeln.
Ich muss richtig stellen, das habe nicht ich gesagt, das hat Renegade, aka Lorenzo Lamas, damals gesagt, als er mal gegen so einen sehr muskulösen Typen gekämpft hat.
Das ist völlig okay, aber du hast es ja trotzdem sehr weise zitiert, in all deiner Belesenheit, wenn man Renegade als Literatur fassen will.
Literatur vor allem, ja. Renegade basiert auf Romanen von Shakespeare.
Jemand musste das mal aufgeschrieben haben, bevor man was draus machen konnte. Es ist Literatur, okay?
Ja, Drehbücher sind Literatur.
Genau, Wrestling-Skripte sind auch Literatur.
Ja.
So.
Podcast-Transkripte von Fritzkasten Literatur.
Absolut. Extrem fehlerbehaftete Literatur, aber Literatur.
Ja.
So.
Also man hat faktisch tatsächlich Muskeln am Kopf, so. Sehr schon. Viele sogar im Gesicht, damit sich der ganze Scheiß bewegt. So. Aber die sind oft nicht so schützend. Wie so ein heftiger Pack. Oder so.
Nee, und ich hab diesen Ricky Saints, dieses Match halt einfach geglaubt, so. Also, ne? Und dann halt am Ende auch die Erschütterung darüber, dass dieser Omafemi sich dann auch von seinem letzten Ass im Ärmel nicht unten halten lassen wollte, so. Mhm. Oba hat angekündigt, dass er von seinem letzten Ausflug in die Heimat nochmal anders zurückgekommen ist, und das hat er dann halt auch gezeigt. Dann gab es zweimal Fall from Grace, aber da wurde tief gefallen. Und einmal inklusive Oba selbst hinterher, und dann blieb Ricky Saints halt einfach liegen, und Oba Femi ist wieder der Ruler von NXT.
Der Ruler, ja.
Das Lineal von NXT.
Ist auch einfach der legitste Typ da, so, ey, Mann, wenn seine Entrance Theme ertönt, hat das so einen Brock Lesnar-Vibe, so, ne? Dann ändert sich die gesamte Atmosphäre in der Arena. So, es wird immer super geselfen von allen dann und so. Und das ist einfach ein sehr, sehr spezieller Typ. Die Entrance, die Darstellung. Mann, guck ihn dir an, so, ne? Was für, also, ja.
Ochse,
Alter.
Wirklich.
Ochse.
Was für Beine der Mann hat. Diese Oberschenkel.
Ja.
Alter.
Ja.
Was für eine Kraft in diesen Arschbacken ist.
Ey, ohne Scheiß.
Ja. Das ist schon eine heftige Erscheinung, der Typ, ey.
Ja. Und das ist ja auch so geil, dass der halt nicht so komplett ausdefiniert ist, dass der jetzt nicht so ein, keine Ahnung, Bobby Lashley ist oder so. Mhm. Ich finde diese Typen halt immer ein bisschen gefährlicher, die halt sichtbar einfach absurd viel Muskulatur haben. Aber dann noch da so eine gewisse Schicht drüber. Das zeigt mir irgendwie, dass die noch so ein bisschen leben. Und Leute, die so ein bisschen leben, sind für mich gefährlicher als Leute, die so, keine Ahnung, einfach 0% Körperfett haben und so. Da denke ich mir immer so, hä? Ja, okay, aber irgendwie, du bist ja ein Ganztag im Gym. Wie oft bist du denn irgendwie in der Kneipe und schlägst dich da mit solchen Seamus-Typen und so?
Ja, oder wie viele Baumstämme hast du geworfen dieses Jahr?
Ja, eben. Also, so. Ich weiß nicht, so, ne, Finn Balor, also, da kannst du mich jetzt nicht irgendwie einschüchtern. Aber Obafemi, ey, Cash Wheeler, das sind so Typen, wirklich, mit dieser leichten, geilen Fettschicht so über dem Fick. Die, also, mag ich gern. Und dann, I-Tüpfelchen setzt noch ein paar Haare drauf, so Brust- und Bauchbereich, so.
Ja. Bisschen natural, ja.
Ein bisschen sleazy, meinetwegen, und so, unter der Muskelschicht, ja, finde ich geil.
Also, und ich finde dieses mit dem Baumstimme werfen, das war jetzt gar nicht so gemeint im Sinne von sei ein bisschen hinterwäldlerisch oder sowas, sondern halt im Ernst, so. Eine Hantel wirfst du halt nicht, ne? So.
Sven hat gerade eine Erektion, während er uns hört, by the way.
Was?
Sven hat gerade eine Erektion, während er
denkbar.
Uns hört. Denkbar. Ja. Weil, kam ich drauf, weil du gerade hinterwäldlerisch noch sagtest.
Ja. Jedenfalls, dieser Gedanke mit, wenn die nicht so perfekt aussehen, wirken sie gefährlicher, ey, den habe ich auch total oft, weil ich mir denke, jemand, der so ein perfekt austrainierter Athlet ist, der ist halt ein Athlet. Das ist ein funktionaler Athlet im Sinne von so, ne, der hat halt seinen Körper dahin trainiert, dass der halt so aussieht, wie er aussieht, so ein Stück weit auch kosmetisch.
Ja.
So. Der will halt eine Erscheinung sein.
Ja.
Aber jemand wie Obafemi, dem glaube ich halt, ey Mann, der trainiert bestimmt genauso viel, aber in erster Linie auf Kraft.
Ja.
So, der trainiert halt einfach dafür, dass er stärker ist als der andere.
Ja.
Und wenn das so aussieht, wie das aussieht, und wenn ein bisschen Fleisch ihn halt schwerer zu fällen macht oder was auch immer, ne, ihm als Schwungmasse hilft, I don't know, so,
ja,
dann check ich das auch. Also es, in meinem Kopf passiert halt dasselbe. Ich find den dann halt auch irgendwie gefährlicher, wenn es denn zum Stil passt. Das ist halt so ein bisschen das Ding. So, wenn das ein Typ ist, der über Kraft kommt, so, dann ergibt das für mich total Sinn, wenn er aussieht wie Obafemi.
Ja.
Bei Bobby Lashley check ich aber zum Beispiel jetzt, dass Bobby Lashley aussieht wie Bobby Lashley, weil Kraft nur ein Segment sozusagen dessen ist, was Bobby Lashley zu Bobby Lashley gemacht hat. Das andere war ja wirklich auch immer Explosivität.
Mhm.
Und dafür ist, dass wenig Fett an seinem Körper ist, auch wieder passend zu der Erzählung seiner Wrestling-Figur. So.
Stimmt, ja.
Also weißt du, wenn das Gesamtpaket stimmt, dann stimmt es halt einfach. Und ey Mann, Obafemi sieht einfach von oben bis unten aus wie ein unbesiegbarer Motherfucker.
Lass uns doch mal eine Top 7 der gefährlich aussehendsten Motherfucker machen im Wrestling.
Ja.
Und da bin ich mal interessant, was da so für Typen bei rauskommen.
Interesting.
Und es wird nicht so ein Kimmerlo Hayes sein.
Nee.
Auch kein Ludwig Kaiser.
Ja.
So, weißt du, diese gemeißelten Typen so, ja, genau das, was du sagst. Ja. Sollen wir machen?
Ja, los.
Top 7?
Oberfemi haben wir schon drin.
Samoa Joe.
Stark.
Todesangst vor.
Ja.
Weißt du, Bobby Lashley gehe ich hin, gebe ich sofort, wenn ich den mal jetzt sehe, irgendwie in Hamburg auf der Straße, gehe ich hin, gebe eine Ohrfeige, lach den aus, spuck den an.
Ja.
So, keine Angst vor. Pussy. So.
Aber Samoa Joe?
Samoa Joe.
Mit dem Blick auch?
Ja.
Ja. Und der Attitüde, wie er sich trägt? Die Pflanze hat das gerade mit einem Applaus quittiert.
Ohne Scheiß.
Ich habe das Gefühl, da haben zwei Blätter gegeneinander geklatscht.
Ist wirklich gerade passiert, ja.
Brody King.
Das ist gut, dass
Walross oder
du,
nicht?
Ja,
aber
gut, Brody dass King. Du ihn nicht vergessen hast. Ich hätte ihn jetzt, glaube ich, vergessen. Es ist perfekt, der Brody King, Alter. Gucken die an.
Guck ihn dir auch im Ring an. Ey, das hatten wir letztens, als wir in unseren letzten AEW-Episode, da haben wir das auch besprochen. An Brody King ist halt einfach auch perfekt, dass das alles eben nicht perfekt aussieht, auch seine Moves nicht so. Die sehen extra gefährlich dadurch aus, dass er einfach irgendwas dahin wämst. So.
Ja.
Der kann alles, was der kann und der weiß, wie das geht, aber der weiß auch, wenn er das nicht richtig perfekt macht, sondern so ein bisschen, dann tut das noch mehr weh.
Ey, so. Mann, ja, 100%. Geil.
Drei haben wir.
Ich frage mich jetzt halt nur, weil man es weiß oder ob es auch die Optik ist, aber es ist auch, wie sie sich trägt. So, es ist tatsächlich, würde ich hier Shayna Baszler nehmen.
Ja, sehe ich. Komplett.
Also
komplett.
Versuche zu isolieren, dass man weiß, was sie kann und so und du am eigenen Leib schon erlebt hast, wirklich, weil du gegen sie trainiert hast. Aber ich glaube, Shayna Baszler ist wirklich genau. Ich vergleiche sie immer mit anderen Frauen so irgendwie, ne? So, hey, natürlich ist Jade Cargill wahrscheinlich irgendwo stark, aber ich habe keine Angst vor Jade Cargill so.
Ja.
Oder
voll. Für Shayna Baszler gilt genau das, was ich vorhin beschrieben habe. So, die sieht einfach nicht aus wie jemand, der sich darum schert, so zu trainieren, dass sie hinterher am geilsten aussieht, sondern so, dass sie dich halt umbringt.
Exakt. Da geht's nicht darum, wie, keine Ahnung, AJ Lee achtet sehr darauf, dass sie extrem definierte Apps hat, so.
Ja.
Aber ich weiß, dass AJ Lee die trainiert ganz sicher nicht so, als wenn sie das, weil sie irgendwie Kampfsport macht oder so.
Ja.
Shayna Baszler, Mann, die hat genau diese Figur da auch für und so. Oh, ja.
Ja. Brock Lesnar.
Fuck. Okay, komplette Anomalie, die man hier nennen muss.
Ja, ja, aber also ja, wirklich, wenn jemand legit extrem gefährlich aussieht, mit jeder Faser seiner Erscheinung, dann ist es halt immer noch Brock Lesnar.
Ja.
Kann man nicht weglassen.
Ja, das stimmt. Krass. Noch zwei?
Noch zwei fehlen. Stark, wie du mitgerechnet hast. Ja, bin beeindruckt.
Ja. Das frag alle meine Mathelehrer damals. Positive Motivation hilft auch nicht.
Sehr gut.
Ja.
Wunderbar.
Ich muss irgendwie an John Moxley denken.
Mhm.
Ist halt auch so ein Typ, der hat sich ja im Vergleich zu vor, keine Ahnung, 3 Jahren oder so schon auch jetzt irgendwo definiert, so ein bisschen mehr. Aber ist halt immer noch einfach so ein haariger, ein bisschen weichteiliger Muskeltyp.
Mhm.
So, habe ich auch irgendwie Angst vor.
Ja, verstehe ich, auf eine Art.
Auch mit dem Gesicht und so.
Bin ich nicht hundertprozentig überzeugt von.
Ja, mir fällt auch bisher nur kein besserer ein, gerade aktuell.
Ich habe einen Vorschlag, aber der ist jetzt halt nicht das Level von übertrieben gefährlich aus, wo wir bis jetzt waren, sondern da geht auch ganz viel, so ähnlich wie du bei Moxley jetzt, in so Attitüde rein und in so, wie er sich trägt, und das ist halt Swerve.
Mhm.
Ich finde, er sieht auch nicht kosmetisch poliert aus. Und er sieht aus, als hätte er etwas sehr Finsteres an sich. Und trotzdem ist er sehr, sehr kräftig. Und dieser Mann.
Ja.
Aber es ist nicht die gleiche Liga wie die anderen.
Ist eine andere Liga.
Und auch Moxley nicht, so.
Und auch Hangman nicht und so. Das ist irgendwie eine andere Liga, ja.
Ja, schon. Ey, Mann, vielleicht gibt's von denen auch einfach nicht 7. Kann es sein, dass keine Top 7, aber eine Top 7 ist trotzdem möglich, weil dann kommen mal Leute aus der zweiten Kategorie rein. Aber es fühlt sich so an, als hätten wir hier jetzt, also weil, auch so, weißt du, wenn ich so an so Braun Strowman denke oder andere so wirklich richtig große Typen.
Mhm. Nee, nee.
Nee, da ist es irgendwie nicht so.
Strowman hat keine richtigen schützenden Muskeln im Gesicht, einfach zweimal drauf, weg ist er.
Ja. Auch so Lashley, wie gesagt. Nee.
Es gibt in Japan bestimmt noch so welche und so, aber wenn wir mal in Nordamerika bleiben. Oh, irgend so ein weirden Mexikaner vielleicht. CMLL.
Das sieht dann noch extrem gefährlich aus. Also dafür muss man ja auch nicht so Muskelberg bepackt sein, ne?
Gar nicht, muss man gar nicht.
Wir sind jetzt gerade bei den Männern natürlich komplett bei so Super Heavyweights gewesen.
Ja.
Gibt's da irgendwen, der einfach aufgrund...
Nick Gage.
Minoru Suzuki.
Oh, Suzuki, aber gar nicht wegen Körper.
Null. Aber er sieht trotzdem gefährlich aus, verrückterweise. Aber vielleicht auch nur, weil man es weiß.
Ja. Ich glaube, das ist so ein Ding, da weiß man es einfach nur irgendwie.
Ja.
Und er hat halt die Fresse und verkauft die so.
Ja.
Aber was halt wirklich, also es geht ja um wirklich legit. Also, Pasamohana noch irgendwie?
So eine Erscheinung, vor der du auf jeden Fall Angst hättest. Ich
zweifle immer so ein Samoaner noch.
Ist da irgendwer noch auf dem... Also Samoa Joe ist schon geil.
Mm.
Sehe ich komplett.
Vielleicht gibt's keinen mehr gerade.
Vielleicht gibt's keinen
mehr. Fällt uns gerade keiner ein.
Ja. Ey, wenn euch noch jemand einfällt, wir haben 2 Plätze zu vergeben, wir nehmen Vorschläge gerne an.
Ja, schreibt uns. Geil. Schreibt uns so, wie ihr uns auch für den Q&A-Podcast, der demnächst kommt, schreibt.
Ja.
Bis zum 18.8. Nee, 18.12.
um
18.12.
Genau. Und dann die beiden besten Namen. Ey, ohne Scheiß, diese Top 7 werden wir vervollständigen im Q&A-Podcast. Die beiden besten Vorschläge dafür werden wir erwähnen. So.
Marina Shafir? Hat irgendwie was gerufen. Oh, ich will, Rousey will ich mal gar nicht mehr nennen.
Ja, nee, ist schon zu lange raus.
Marina Shafir hat aber auch sowas an sich. Ich glaube auch, dass die ein bisschen wie Baszler einen schon auch hart tot töten kann, so.
Mhm. Ja.
Und die ist jetzt auch nicht, die achtet jetzt auch nicht darauf, dass sie irgendwie Modelmaße hat oder so.
Nee. Ja. Also ich hätte vor beiden auf jeden Fall Schiss.
Mhm, ich auch. Ja, ich auch.
Ja, ist gut.
Können wir mal noch so nehmen.
Ah, okay. Vielleicht. Dann ist noch ein Platz zu vergeben. Jetzt müsst ihr euch hart prügeln. Los geht's.
Man müsste einfach mal so die Cards von Bloodsport durchgehen.
Ja, klar. Das stimmt.
Glaube ich wirklich so, ne? Also Josh Barnett könnte man tatsächlich nennen.
Ja.
Todesangst vor.
Komplett.
Ja.
Also, ich wechsle die Straßenseite, die Stadt, das Bundesland, am besten noch die Landesgrenze, wenn er mir entgegenkommt. Ey, ich glaube, voll der, wahrscheinlich mega der nette Kerl, aber wenn der so im Kampfmodus so
ist,
also tschüss, nächster Flieger, ich bin weg.
Ja, voll.
Ciao.
Josh Barnett, ey. Saugefährlich.
Ja.
Jacob Fatu.
Ja.
Jacob Fatu ist, glaube ich, echt gefährlich. Ich kenne so Amateurvideos, wie der einfach, wie Leute, wenn er irgendwie im Publikum von der Crowd mal angeht und so. Der ist, glaube ich, auch gefährlich, Mann.
Mhm. Guter Kandidat. Drew McIntyre?
Ist, glaube ich, tatsächlich auch ein harter Hund, so wie Sheamus, aber da müsste man solche Leute wie Sheamus nennen, die einfach so harte Hunde sind.
Ja.
Aber ich weiß nicht, ob die so richtig, keine Ahnung, sieht halt heftig aus und ist echt urgroß und ist ein Ochse so.
Wie gesagt, wir legen das mal in eure Hände.
Ja.
Okay. Ja, wir waren bei Oberfemi Ricky Saints und fanden das ziemlich gut.
Mann. Gutes Match. Und Oberfemi ist neuer Champ. Heftig.
Also wirklich jetzt, Oberfemi. Und genau das kam dann ja auch wieder, ne? So dieser Talk von... In den Interviewsegmenten, die es dann noch in der Show gab. So, jetzt ist da halt wieder dieser Typ, bei dem man einfach nicht weiß, wie man den besiegen soll. Und ich finde das richtig geil.
Ja.
Ich finde das richtig geil, dass es so einen Champ gibt, der wie so ein Maßstab wirkt. So wie Gunther das halt zum Beispiel war.
Genau.
So, das find ich richtig geil. Und ich finde es richtig geil, wenn NXT sowas hat.
Ja.
Ja. Feier ich derbe die Entscheidung.
Ich kann mir das Match Oberfemi gegen Cody Rhodes jetzt bei Saturday Night's Main Event, ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, wie das wird.
Ich schon.
Ja?
Ja, aber ich kann, also, aber ich hab, witzigerweise, ich habe gar keine Vorstellung davon, wie dann das Ende mir erzählt werden soll, in beide Richtungen, so, weil beide kommen ja durch enormes Stehaufmännchentum, so.
Femi eher nicht, der liegt ja nie.
Genau, aber halt so, also Unbesiegbarkeit in dem Sinne, so, Femi ist halt nicht zu fällen und so, kickt halt im Zweifelsfall aus deinen halbherzigen Finishern aus. Lass mich doch in Ruhe, so mäßig. Genau, und Cody schluckt halt sehr viele davon und erträgt viel Scheiß. So, also beide kommen über Resilience ein Stück weit auch. So. Und schlucken mal einen Finisher hier und da. Ich bin echt gespannt, ehrlich gesagt, wie dieser Cody so mir diesen Oberfemi Also was der halt auch mit dem macht, ob man ja. ob man Femi über Cody gehen lässt in dem Fall. Also ich meine, ist ein Champ vs Champ Match, ne? Das ist halt schon krass, wenn der NXT Champ ja. den WWE Champ halt einfach überfährt. Und ich halte das für möglich.
Ich glaube, überfahren, wenn du das jetzt im Squash-Sinne nee. Denkst, nicht, aber.
Nee, so habe ich es nicht gemeint.
Achso, du meinst einfach nur irgendwie besiegt, ja, so ja. mit einem heftigen ja. Spannungsmatch. Das wäre krass, hatten wir zuletzt dann tatsächlich mit Kevin Owens und John Cena.
Ja.
Da
war John Cena aber eben kein World Champ zu der Zeit, sondern nur ein World Championship-Name.
Boah, es wäre schon krass, wenn Rhodes sich für Femi hinlegt, Alter.
Schon. Würde ich schon geil finden.
Ja.
Würde ich schon geil finden. Mal gucken. Saturday Night's Main Event.
Aber ich bin immer Freund von frischen Ansetzungen und Matches so, ne? Das ist ja genau das. Cody Rhodes ist ja einer dieser Main Eventer aus der von uns sehr kritisch beäugten Main Event Scene bei SmackDown. Das heißt, da ist ja dann jetzt mal ein neuer Gegner. So. Ja. Das wird ein einmaliges Ding sein, denke ich mal. Vielleicht macht Femi ein bisschen Double Duty, dass der halt langsam als Champ irgendwie bei NXT bleibt, aber dann auch so ein bisschen zum Main Roster reingeführt wird.
Mhm.
Hat er jetzt schon so ein Backstage-Segment da gehabt und so. Muss man mal gucken, wie die Transition dann so wird. Ja, ja, ich bin gespannt.
Vielleicht ist es auch einfach ein Check, wie angekommen Oberfemi beim Main Roster Publikum jetzt schon ist. Ne? So ja. einfach mal gegen Cody schicken und mal schauen, was dann halt so passiert, wie die Leute den dann halt finden, so wie die auf den reagieren.
Wobei Samstagsnachts Hauptkampf ist natürlich auch so ein bisschen eine Eventshow, ne? Weil Voll. Das dann John Cenas letztes Match ist.
Ja.
Wenn die Tickets waren ja urteuer und so, da sitzen viele Promis und so, ne? Das wird keine repräsentative Main Roster Crowd, glaube ich.
Nee, so. Aber dann haben, also ich meine auch gar nicht nur die Crowd vor Ort, ich meine tatsächlich auch, was passiert denn dann so, wenn, also weil es ist ein Champ versus Champ-Match so, und eine riesige Menge von Leuten wird sich John Cenas letztes Match angucken wollen. Das ist natürlich geile Werbung für NXT, mit diesem Ochsen da reinzugehen so. Ja. Und ich wäre schon gespannt darauf, wie man den dann diesem großen Publikum verkauft.
Achso, von der so. Richtung gedacht, ja, wie man genau. ihn präsentiert dann so, ja.
Genau,
ja.
genau. Und was das dann eben für NXT bedeutet in den Folgewochen. So. Ja. Ne?
Ja.
Mal gucken.
Schön.
Schwach werden sie ihn nicht verkaufen, davon gehe ich aus. So, und aber wenn er dann Cody auch noch besiegen darf,
ja,
Digga.
Wir können mal noch gerade ein bisschen die Midcard-Matches hier von Deadline abarbeiten.
Ja.
Ethan Page, Mr. Iguana.
Beide für dich Kandidaten für die Liste der am gefährlichsten aussehenden Motherfucker?
Iguana, ja, definitiv.
Mhm.
Gott. Ey, also du meinst Iguana und den Iguana?
Nee, und Ethan Page mache ich natürlich auch.
Ach so, okay.
Ja.
Nein. Ja, war auch da, 8 Minuten 33. War ein Comedy-Match.
Ja, war's.
Ja.
Ethan Page ist schon der richtige Gegner für jemanden wie Herr Iguan.
Ja.
Aber es hätte auch noch so 2-3 Minuten kürzer sein können. Ja.
Genau. Denk ich auch. Ja.
Okay. Also, alles andere als dieses Ergebnis wäre schon schwierig gewesen.
Das andere war Izzy Dame gegen Tatum Paxley.
Ja.
Und hier war ein bisschen mehr hinter.
Da war auf jeden Fall ein bisschen mehr hinter, ja. Der Betrug, der Verrat ja. von Izzy Dame
ja.
an Tatum Paxley ist das unmittelbare Vorspiel halt hierzu. Ey Mann, ich mag Tatum Paxley. Ich finde Tatum Paxley
ja.
fresh.
Ja,
so,
ja.
Die ist wild und weird.
Ja.
So und athletisch und begabt,
ja.
Gelenkig.
Ja.
Und sich nicht zu schade, sich hart in Sachen reinzuwerfen,
mhm.
hat einen der, weiß ich nicht, meiner persönlichen Top 5 Finisher gerade.
Mhm.
Ich finde den richtig geil.
Mhm.
Und ich habe das Gefühl, der ist einfach für beide.
Ja.
Und das mag ich, ehrlich gesagt, wenn der crazy aussieht und nach heftigem Impact, aber eigentlich safe so.
Ja.
Nee,
und du ihn mit jedem machen kannst, ne? Mit ja, jeder.
Das ist auch wichtig, genau, stimmt.
Ja.
ist nicht so, als hätte Ricky Saints und Rochambeau mit Oberfemi nicht versucht. versucht.
Ja.
Nee, ich mag Tatum Paxley richtig gerne. Ich finde es immer noch super crazy, dass die einfach zwischendurch Champ war. So, das mhm. kam aus dem Nichts und richtig geil.
Ja.
Richtig coole Welle, die sie da reiten durfte. Und währenddessen hat Izzy Dame sich halt einfach richtig krass an, und das würde ich echt jetzt so sagen, die Spitze von The Culling gespielt in dieser Heel-Rolle so. Die fungiert für mich da total als Matriarchin und als die Richtung vorgibt. Und Sean Spears ist halt so ein bisschen der Mäzen im Hintergrund, der eigentlich gar nicht viel tut. Ich habe schon das Gefühl, sie schmeißt den Laden gerade. Und ob er das zulässt oder ob sie wirklich so inzwischen diejenige ist, die das halt einfach übernommen hat, das wissen wir halt nicht. Aber ich finde es richtig stark, was hier so aus dieser Story gemacht wurde, weil die einfach beide Wrestlerinnen richtig stark nach vorne gebracht hat und die das Publikum auch einfach richtig emotional mitgerissen haben, so, und mich inklusive, obwohl ich von beiden jetzt vorher nicht unbedingt viel hielt. So, mir war The Culling mit Izzy Dame scheißegal und mir war Tatum Paxton mit ihren Puppen scheißegal. So, und jetzt haben beide einen Platz in meinem Herzen und haben hier ein stabiles Match abgeliefert.
Sehe ich auch so. Ich finde das interessant, dass du Sean Spears als Mäzen labelst. So, das ist eigentlich eine coole Rolle für ihn, wenn man ihn so sieht aktuell, wie er gönnerisch mit seiner komischen Armhaltung da immer steht.
Diese Armhaltung, ja.
Ja, ja. Ja,
als hätte er so einen Muff, aber er hat keinen.
Nein.
Ja, oder schon... als hätte er so eine Katze auf dem Arm.
Ja!
So, die er eigentlich streicheln wollen würde, aber es ist einfach keine Katze da.
The Cat Culling, ja.
Es ist einfach Sean Spears, der ewig auf eine Katze wartet.
Ey, ohne Scheiß. Ja, gehe ich komplett mit, was du sagst. Also mich hat das vorher auch alles wenig interessiert. So, und ich meine, das ist ja jetzt keine, die haben ja jetzt das Rad nicht neu erfunden hier mit dem Shit, so, ne? Das ist halt so ein Weirdo-Underdog, die Sympathien trägt, so, mit Tatum Paxley. Und das ist halt eine sehr arrogante, unsympathische Heel-Figur mit Izzy Dame, die sehr viel verkörpert, was Leute sehen und ablehnen, glaube ich so.
Ja.
Um das mal grob zu halten.
Ja.
Tatum Paxley für mich so die nächste Evolutionsstufe von Nikki Cross.
Ja.
Weil sie einfach Nikki Cross in besser ist, so in vielen allem. Belangen. So.
In was ist Nikki Cross denn besser?
Ja, du, Akzent.
Okay, gebe ich
dir. Lustiger schottischer Akzent, ja, geil,
dir.
Heftig.
Gebe ich dir, ist richtig.
Ja. Creepy Bewegung, vielleicht auch Nikki Cross noch Vorteile? So horrorbewegungsmäßig?
Weiß ich noch nicht.
Müsste mal gucken, was Tatum Paxley noch so genau. kann. Ist auf jeden Fall dehnbar und gelenkig, wie du sagtest, ja. Genau, und das ist eigentlich so, ja, man hat halt Sympathien mit diesem Weirdo-Underdog, so, die mir so ein bisschen zu weirdo ist, so. Ich meine, also die ist ja wirklich irre, so, ne? Die spielt so mit Puppen und hat halt echt krasse psychische Störungen, so.
Ja.
Ist geistig auf jeden Fall zurückgeblieben auch so. Also wenn man mal solche Leute wirklich mal so ein Psychogramm macht oder so, ne? Von diesen Leuten, die so da rumlaufen im Wrestling generell. So, ne? Alter Schwede, was ist denn los? So, was sind denn,
Sie ist halt, also sie ist eine Außenseiterin und sehr kindlich auf jeden Fall in ihrem Verhalten. Ja. Das kann man wohl so sagen. Also, ne? Das war ja auch der Kritikpunkt von Izzy Dame, so, die da ja so super kalkuliert und professionell rangeht. So, du kannst doch nicht einfach so machen, worauf du Lust hast. Sondern du musst ja das machen, womit du erfolgreich bist.
Ja.
Aber witzigerweise ist das auch schon wieder so ein bisschen dieser Diskurs, den wir vorhin hatten über Main Roster versus NXT, so, weil Tatum Paxton, der ist halt dieses spielerische, ach, scheiß drauf, ist ein bisschen übertrieben, auch ein bisschen cheesy, ein bisschen weird, so, aber leidenschaftlich, und Izzy Dame ist halt so kalkuliert, professionell.
Stimmt.
das Böse halt.
Ja.
Irgendwie auch lustig. Klar, dass das Publikum mit seinem Herz dann bei Tatum Paxley liegt.
Ja. Ja, also ist eine schöne Story. Die haben das gut gemacht, die haben es gut erzählt. Man muss ja im Wrestling nicht immer irgendwas komplett neu erfinden. Du kannst ja auch einfach Dinge recyceln und dann halt frisch erzählen. So. Das machen die hier gut. Tolle Sache. Izzy Dame hat hier gewonnen.
Ja.
Ja. Finde ich gut. Ich glaube, das wird so eine Sache. Es wird so 2-3 Niederlagen geben für Paxley. Und dann gibt's irgendwann so eine Erlösungsding nochmal. Vielleicht holt sie sich nochmal irgendwie 2 Leute ran, die so ein bisschen auch die Nico Vance und Sean Spears irgendwie so ein bisschen neutralisieren oder so. Wie wär's mit Hank und Tank, Mann?
Ah, die Schnauze. Tatum Paxley ist eine sehr intensive Wrestlerin. So, die schmeißt sich auch in alles Mögliche rein, die geht immer in so eine Vollgasoffensive.
Ja.
und kann dabei halt technisch trotzdem was.
Ja, die ist gut.
Und die hat ja auch eine Backstage-Freundschaft sozusagen, die sie durch die Shows jetzt getragen haben, zu Lyra Valkyria. So, die Izzy Dame auch ein Dorn im Auge war. Mhm. Und ich sagte, wie es ist. Ich sehe Izzy Dame nicht mehr lange bei NXT, sondern dann in Tag Team mit Lyra gehen.
Izzy Dame?
Nee, Tatum Paxley.
Tatum Paxley, ja.
Habe ich Izzy Dame gesagt? Yeah. Entschuldige, ich sehe auch Izzy Dame nicht mehr lange bei NXT, muss ich fairerweise sagen.
Okay.
Weil die für so eine Heel-Main-Roster-Rolle gerade ihre Readiness beweist. So.
Ja.
Also ich gebe dir noch so plus minus ein Jahr, dann ist das Ding auch durch. Nee, aber ich kann mir ein Tag-Team von Lyra Valkyria und Tatum Paxley total gut vorstellen. Weil das eines wäre, das halt auch einfach volle Möhre über Wrestling kommt und halt über dieses Underdog-Tum, beide auf ihre Art, so.
True, ja.
Da hätte ich voll Bock drauf, ehrlich gesagt. Mal gucken. So, Izzy darf gerne das Puppending, das hier jetzt auch bei dem Match am Ende ihr zum Verhängnis wurde, hinter sich lassen dann irgendwann, ja. So. Da fand ich den Turn schon geiler. So, als The Culling gegen sie geturnt ist in dem Match gegen JC Jane, als dann auf einmal Nico Vance und Sean Spears grinsend sich in den Weg von Tatum Paxley stellten und dann auf einmal das lange Bein von Izzy Dame von der Seite ins Bild gestreckt kam und sie wegtrat. Also ich mag halt dieses Betonen des Kindlichen als so ihre Schwachstelle nicht so gerne. Aber ich check auch, wenn das die Idee ist, jetzt von der Geschichte, weißt du, und sie so ein bisschen Coming-of-Age-mäßig das so ein bisschen ablegen muss, um so eine wie Izzy Dame dann halt zu schlagen. So, die Geschichte wird bestimmt nicht sein, dass sie dafür alles, was sie ausmacht, Tatum Paxley, hinter sich lassen muss, aber dass sie vielleicht so jemand Berechnenden eben nicht mit reiner Emotionalität bekommt, sondern irgendwie noch was dazu braucht. So. Und das könnte dann wiederum etwas sein, was Tatum noch mal einen Schubs gibt und dann sehe ich sie auch in Bälde woanders. So.
Ja. Ja, finde ich gut. Finde ich gut. Ich wollte noch sagen, dass Tatum Paxley mit bürgerlichen Namen Natalie Elizabeth Beidelschiss heißt.
Beidelschiss?
Ja.
Das gucke ich mir jetzt kurz an. Tatsächlich, Beidelschiess. Wen hat sie dafür geheiratet? Sie ist geborene Holland. Wer heißt Beidelschiss und warum heiratet sie den Menschen? Aber gut.
Ja, echt, ne? Stimmt.
Er ist ein Fellow Professional Wrestler, Randy José Beidelschiess, better known as Javier Bernal.
Alter, das ist doch hier der Dude von Chase U.
Damn.
Tatum Paxley hat Chase U gefickt?
Der Mensch heißt Randy José Beidelschiess.
Das ist doch bestimmt irgend so ein Ahne von irgendwelchen Exil-Nazis damals. Irgend so ein General Beidelschiess ist bestimmt geflüchtet nach Argentinien. Hat Digga. Da, weiß ich nicht.
Die sind verheiratet seit September letzten Jahres.
Hör auf, echt?
Ja, ja.
Krass.
Beidelschiess, Alter. Okay, ja, aber gut, aber haben wir das auch mal geklärt.
Ja. So, okay, um Deadline vielleicht abzuschließen.
Ja.
Es gab hier noch ein Main-Event, das deutlich schlechtere, qualitativ, kreativ, quantitativ kann man nicht sagen, weil beide Matches 25 Minuten ging. Match, nämlich das Men's Iron Survivor Challenge Match für NXT Championship bei New Year's Evil.
Ja.
Chance, ja. Genau.
Wir haben es ein bisschen befürchtet, ne?
Ja, also Mann, nach dem Women's Match, was willst du da machen? Ja, was soll das, ne? Ja. Da hast du da Leute wie Joe Hendry und Miles Bourne, Dion Lennox, die machen die jetzt auch kein geiles Match. So. Also auch das. Ist das dann das. Ja, weiß ich auch nicht. Also da ist dann auch die Qualität in der Men's Division bei NXT nicht ansatzweise so vertreten wie bei den Frauen. Ja, bessere Wrestlerinnen als Wrestler da.
Vielleicht wirst du da recht haben. Also ich überlege gerade. Also Javon Evans und Leon Slater, können wir uns drauf einigen, sind da richtig gesetzt, ne?
Ja, die sind gut, die sind heftig, können was. Klar.
Ich finde, so wie er in dem Match performt hat, auch Dion Lennox eine gute Besetzung.
Mhm.
So, der hat richtig viel einfach Explosivität und Attitüde da reingeschmissen. Der ist kein fertiger Wrestler, um Gottes Willen nicht so. Aber der war schon auf jeden Fall ein Mehrwert dafür. Henry und vor allem Miles Bourne. Also, ne, Miles Bourne ist so hey, der ist in jeder Hinsicht gut, aber in keiner geil.
Ja.
Null. Nicht in einer einzigen so.
Ja.
Das Einzige, was geil ist, ist seine Fähigkeit, wie Randy Orton auszusehen. Das ist ja beeindruckend, aber es reicht ja nun mal nicht.
Nein.
So. Wer sind denn zwei andere, die man hätte da reinstecken können, damit das geiler wird? Gibt es die bei NXT? Also wenn du jetzt so die Frage stellst, ob das Roster das hergibt, finde ich ja fair, die Frage.
Boah, ob müssen wir mal das Roster aufballern, NXT.
Die Damen einfach wirklich so viel besser sind?
Personal.
Vielleicht hast du ja recht.
NXT Personalvermittlung. Oh Gott, Gewinnung hat er jetzt hier gemacht. Das ist irgendeine Firma, NXT.
Geil. Okay, das hätte ich jetzt gerne gewusst, aber na gut.
Fuck off, Alter. NXT. So, ich guck mal rein hier. Ah nee, das ist Raw.
Da. So, wer könnte da denn, hätte da denn sein können?
Stacks nicht, das sind alles so.
Also ich meine, wir hatten jetzt.
Hank und Tank, Alter.
Halt deine Scheißfresse, okay. Es gibt Grenzen so.
Na gut. Hier, was mit Josh Briggs? Kannst immer, ist eigentlich geil, kann Dinge.
Hätte für das Match gut gepasst, gebe ich dir.
Oh, aber sonst, das sind
nee, alles. Nee, das war's. Also, und Trick Williams vielleicht noch, aber ey, es stimmt halt einfach. Krass, wie groß der Unterschied, der Qualitätsunterschied war. Also, weil du hattest halt, Ethan Page wäre da cool gewesen, der hat letztes Jahr fantastischen Unterhaltungswert zu dem Match beigetragen.
Ja.
So, und Obafemi und Ricky Saints hattest du in anderen Matches drin. Okay. So, aber auch sonst, wenn man so durch das Roster guckt, ist da keiner, der da zwingend reingemusst hätte. Und bei den Damen, ey, ich hätte auf jeden Fall noch Kandidatinnen gehabt, die da hätten mit reingekonnt und es wäre geil gewesen, so. Jada Parker, Zaria. Zum Beispiel.
Ja, klar, Mann.
Fallon Henley. Crazy, was für ein Qualitätsunterschied das ist. Das war mir so. Ey, das habe ich so krass.
Ja. Ja.
Noch nicht wahrgenommen, irgendwie.
Ey, die Qualität ist einfach wirklich bei den Frauen deutlich besser. Also, das ist kein Shit. Ey, Mann, weißt du, was heftig ist? Wer ist Shiloh Hill? Das ist dieser komische Dude mit diesen Einspielern, ne? Wo er vor dem Computer sitzt und
ja,
so, ne?
Ja, ja.
Ey, der heißt mit bürgerlichen Namen Thunder Keck.
Was? Was ist Thunder denn für ein geiler Vorname?
Der Vorname, also wirklich Donner. Also
dann glaube ich ihm ja sogar, dass seine Schwester Darkness heißt.
Ja, Thunder und Darkness, das Alter.
Hat er ja zumindest behauptet jetzt in dem Einspieler.
Ja.
Vielleicht, also wenn er Thunder heißen darf, dann kann sie auch Darkness heißen.
Tavian Heights.
Ja, okay.
Nicht der geilste Name, heißt Tracy Hancock. Nenn dich halt Tracy Hancock, Mann.
Aber Tavian Heights wäre ein Kandidat gewesen, hätte man da auch reinstecken können. Der gibt mir auf jeden Fall mehr als Joe Henry und Miles Bourne.
Ey, Mann, Heights und Brooks hatten jetzt bei der Go-Home NXT auch ein richtig heftiges Match. So.
Ja.
Das sind richtig geile Wrestler. Pff, ja, aber ich weiß nicht, ob sie...
Thunder Justice Keck, Alter.
Thunder Justice. Ey, das ist der Wahnsinn. Es gibt geil. So geile Namen hier bei den Bürgerlichen.
Herrlich.
Oh, hier irgendwas mit Dritten, finde ich auch mal geil. David Bostian, der Dritte, Miles Bourne.
Ja.
Joe Henry heißt tatsächlich Joe Henry. Auch lustig.
Ist erlaubt.
Ja.
Ja, okay, also Match der Herren. Am Ende kam Tony D'Angelo noch zurück, Post-Match. Auch keiner, der das Match jetzt geiler gemacht hätte. Okay, aber dann haben wir schon mal den Grund, warum das Herren-Match nicht geiler war als das Damen-Match. So.
Ja, scheiß Personal.
Und ich finde, das war aber auch from the get-go so, weil du hattest dann so Javon Evans und Leon Slater, die das Match gestartet haben und wir waren so, ja genau, das sind genau die richtigen, direkt reinballern. Und dann war das halt nicht so. Und wir haben die beiden ja schon sowohl als Tag-Team als auch One-on-One gegeneinander gesehen und es war ein völlig anderer Schnack so.
Ja.
Ja, und dann mussten die Kommentatoren das halt ein Stück weit retten, warum das so ist. Ne? Also was heißt retten, aber sie haben es zumindest erklärt, warum das so ist und es ist auch plausibel. Aber es macht das Match halt nicht geiler und das ist halt das Ding, so.
Ich finde das nicht mal plausibel, weil du kannst auch sagen, als Javon Evans und Leon Slater, ja, wir haben jetzt 5 Minuten und ich hole mir hier 3 Pins, weil ich jetzt irgendwie richtig Gas gebe und bevor da die ganzen anderen Ficker reinkommen, hole ich mir jetzt hier Pins. Deswegen, ich finde es auch aus der Kayfabe-Perspektive eigentlich plausibel, hier von vornherein wie Kalani Jordan und wer? Kellen Gray, einfach wirklich Gas zu geben und die Pins holen zu wollen.
Sehe ich gerade, ich überlege gerade, 3 geht 3 rechnerisch, weil 90 Sekunden muss dann einer einmal raus. Aber ja, es klappt noch. Es klappt gerade so. Es bleibt nicht mehr viel Zeit für Wrestling. Aber es klappt schon noch so. Dann ist man 4 Minuten 50 sitzt jemand draußen und hat jeweils für jeden Pin 10 Sekunden Zeit, ihn zu wrestlen. Das geht.
Das heißt, gib von vornherein zeig den Leuten, dass du den Willen hast, da jetzt so viele Pins wie möglich zu holen. Du willst, hol dir 10 Pins, so, weißt du, und versuch's wenigstens irgendwie.
Ja.
und macht da jetzt nicht so, und die hatten so Pausen in den ersten 5 Minuten bei Leuten, und das Publikum hat natürlich auch eine Erwartungshaltung, wenn da jetzt Leon Slater und Javon Evans rauskommen.
Ja.
Man weiß, was die letzten Sachen Wochen, Monate gemacht haben, so. Javon Evans hatte einen der heftigsten Hot Tags seit Cesaro im WWE-Kontext jetzt vor ein paar Tagen so.
Ja.
Bei einer NXT-Episode.
Ja.
Das heißt, da muss geballert werden, wenn die kommen. Sonst bring halt Miles Bourne und Joe Hendry raus, wenn du jetzt nicht voll durchstarten willst.
Ja. Ey, oh. Sehe ich auch so. Und ich check sogar, wenn es so war, dass die nicht Vollgas geben sollten, damit das Match danach nicht so krass abfällt, wenn die langsameren Dudes rauskommen, so, weil der nächste war dann Miles Bourne. Hm. Aber dann besetzt das Match halt anders, weil, wie du ja sagst, dann steck jemand anders in den Anfangsslot, damit man nicht denkt, hey, hier müsste doch eigentlich mehr gehen.
Tja.
War schon ein bisschen schade und hat dann auch sehr spät erst gezündet eigentlich. So erst als es den sehr vorhersehbaren Ausgleich von Miles Bourne gab, die anderen hatten halt alle einen Punkt und dann hat Miles Bourne sich auch noch eingeholt und man war so, oh Gott. Mhm. Ich habe nichts gegen den, ne? Aber der wirkt halt einfach gerade so forciert und das Publikum hat halt auch nicht so Bock gerade und sie schieben ihn halt einfach derbe an.
ja.
Und dann war es vor allem aber Leon Slater, der nochmal richtig Gas gegeben hat. So.
Mhm.
Und das ist irgendwie derjenige, der am wenigsten zum NXT-Roster gehört, von denen die da sind.
Klar. Ja.
Ja, und dann, weiß ich nicht, irgendwie war das Match zwar am Ende spannend, aber zu keiner Sekunde, also wirklich zu keiner Sekunde, so spannend und so mitreißend wie das der Darm. Einfach weil jeder Pin hatte erstmal eine Pause danach, so.
Ja, das Booking bezogen so, warum das jetzt nicht so geil war, ist aber auch wirklich einfach qualitätsbezogen.
Ja.
So, also auch so ein Joe Hendry hat sich für mich einfach mittlerweile erschöpft. So, man weiß jetzt irgendwie, dass das lustig ist und so und dass er dann kommt, wenn man seinen Namen sagt und so. Wenn da wrestlerisch dann auch jetzt nichts mehr nachkommt, so, weiß ich nicht. Ist halt nicht der interessanteste Wrestler. Und da waren halt noch zwei andere drin, die jetzt auch nicht die interessantesten Wrestler sind.
Joe Hendry aber auch so ein Typ, der ein bisschen mehr Beef drauf hat, als er unbedingt haben müsste.
Ja, wir eben beim Gucken.
Für dich ein Kandidat für die Liste der am gefährlichsten Aussehen.
Ja, ja,
ja.
Nee.
Joe Hendry ist aber wirklich so jemand, bei dem das eher so aussieht, als könnte ihm das ganz gut tun. Zum Beispiel seinen Kip-Up, den er immer nur so ganz knapp schafft,
ja.
Wirklich sauber aufzustellen, wenn er so 10 Kilöchen vielleicht runter hätte. Weiß ich nicht genau. Aber egal, also ne, liegt nicht wegen der Ästhetik, sondern ich habe halt wirklich das Gefühl, das behindert ihn ein Stück weit in dem, was er eigentlich machen will. Aber Joe Hendry, der macht halt bei NXT nicht das, warum Leute Joe Hendry lieben, glaube ich so. Also der muss halt Parodie-Songs über Wrestler machen. Aber wenn man halt jetzt so die Liste von Wrestlern bei NXT durchgeht, dann gibt's da halt jetzt auch nicht so unbedingt die stabilen Charaktere, die Leute jahrelang kennen und Beziehungen dazu haben, dass man die unbedingt parodieren muss. Also Joe Hendry ist so ein Typ, der muss ins Main-Roster und da alle durchverarschen, so Heel oder Face oder nicht so. Und dann ultimativ seinen großen Durchbruch oder das Karriereende, eins von beiden, in einer Fehde mit The Miz haben. Joe Hendry gegen The Miz ist, glaube ich, das Witzigste, was passieren kann.
Endgame für Joe Hendry.
Ja.
Ja.
Diese Stimmt, Karriere geil. Gibt alles her.
Ja, geil. Geil.
Kann ein Album über The Miz machen. Nee, im Ernst.
Also komplett, ja.
Joe Hendry macht kein Joe Hendry-Shit bei NXT.
Ja. Ja, im Main Roster könnt ihr wirklich mit allem was machen. Da hast du ja eben die Leute, ne, die du verarschen kannst. So gerade alle Heels erstmal durchgehen. Aber auch dann Faces irgendwie. Kannst du auch CM Punk wahnsinnig gut da reinpacken.
Ja.
Aber ja, alle eigentlich. Oh, Reigns und Rollins und oh Gott, ja.
Dominic Mysterio.
Oh, Joe Hendry gegen Judgment Day. Judgment Hendry.
Joe Hendry als Mitglied von Judgment Day.
Ja.
Einfach Judgment Hendry.
Es ist so viel möglich. Ja, ja. Ja, stimmt. Der ist bei NXT nicht gut aufgehoben.
Der muss ins Main Roster.
Ja. Ja.
Ja.
Okay. Gut. Ja, habe ich sonst auch gar nicht mehr sonst so viel zu sagen. Wir können über den Gewinner reden. Das ist Javon Evans.
Ja.
Hat jetzt bei New Year's Evil. Es findet am 1.1. statt, ne? Immer?
Direkt am, ja.
Genau, dann 31. oder 1.1. New Year müsste ja 1.1. sein dann.
Technically hast du wahrscheinlich recht.
Genau, der erste Match dann gegen Obafemi haben wir auch schon gesehen, ehrlich gesagt.
Mhm.
Müsste man jetzt schauen, was passiert. Gucken wir mal. Julius Evil habe ich auf jeden Fall Bock zu gucken.
Voll.
So, müssen wir mal schauen, wie das aussieht.
Ja, okay. Also ich meine, Javon Evans, auch am ehesten der Typ, den ich hier gepickt hatte als Sieger.
Das ist der interessanteste von allen.
Genau, also ja. Das Einzige, was dagegen, am 6. Januar ist es tatsächlich.
Okay.
Ja, ist halt der erste Samstag des Jahres wahrscheinlich dann.
Ja.
Stimmt das überhaupt? Ist der 6. Januar ein Samstag?
Das weiß ich doch nicht, Alter. Bin ich ein Kalender-Joe oder was?
Kalender-Joe? Ja. Nee, das ist einfach ein Dienstag. Das ist eine reguläre NXT-Episode. Krass.
Okay.
Naja, gut. Nichtsdestotrotz. Javon Evans, also was gegen seinen Sieg gesprochen hätte am ehesten noch ist, ey Mann, der soll halt hoch. So, zu Raw oder SmackDown. Aber kann er ja auch immer noch nachnehmen.
Kann er immer noch. Ja.
So, Rumble steht vor der Tür danach.
Ja.
Und ich find's ganz cool, dass er, nachdem er halt, also Javon Evans ist so einer, der hat so im Laufe dieses Jahres, und der war schon vor einem Jahr einfach ein Riesentalent, das ich unglaublich gerne wrestlen gesehen habe. Aber der hat auch so in diesem Jahr einfach noch mehr Gründe und Qualitäten gesammelt. So ähnlich wie du es über Oberfemi gesagt hast. So jedes Quartal hat er noch was Neues draufgepackt, was ihn halt geil macht. Und er hat vor allem wirklich an seinem Character-Game nochmal stark gearbeitet. So.
Ja.
Immer noch ein Typ, der weird redet, aber halt einer, dem ich glaube, dass er so redet, wie er redet. So. Genau. Seine ganze Attitüde mit all dieser übertriebenen, weiß ich nicht, Eichhörnchenhaftigkeit.
Ja.
Ich habe keinen besseren Vergleich, aber es ist ein bisschen wie so ein Cartoon-Eichhörnchen.
Ja.
Die glaube ich ihm einfach inzwischen, weil die sich halt durch alles so durchschleppt. Und der muss dafür halt nicht perfekt reden. So. Und aber dann, wenn er dann halt so einen Backstage-Schlagabtausch wie in der Go-Home-NXT hat mit Ricky Saints und die sich einfach Sprüche ballern so, aber auf so freundschaftlicher Face-Basis und ganz ernst sagen, so, du bist schwach, weil, und dann am Ende sagen, ah komm, Bro, okay, ich hab aber noch einen für dich, so mäßig, dann check ich das halt. Und dann ist das irgendwie ein sympathischer, cooler Dude, der aber trotzdem irgendwie im Zweifelsfall legit und locked in ist, wenn er muss. Und genau das, dieses Locked-In-Sein und dass er eben mehr ist als nur so ein Talent, das hat er so in diesem Jahr aufgebaut, weil er hat halt Dinger gewonnen. So wie zum Beispiel das. Im letzten Jahr hat kurz vor einem Pin und dann war Deadline. Dann war halt zu Ende. Und in diesem Jahr hat er seinen Pin 2 Sekündchen vor Ende noch setzen können.
So. Krass, letztes Mal 2 Sekunden zu spät, stimmt.
Und genau, und das ist genau dieser Unterschied, den Javon Evans im Laufe dieses Jahres gemacht hat. Und ich finde das voll geil. So.
Mega geile Beobachtung, dass man das dann über dieses eine Jahr genauso sieht. Mit diesem Deadline-Punkt so, oder Punkten, die beiden. Krass. Ja, geil.
Und wer sagt denn, dass genau dieser Unterschied nicht das ist, was ihm möglicherweise dann doch zu einem Sieg gegen Oberfemi befähigen könnte? Also ich glaub's jetzt nicht, ich würde kein Geld darauf setzen, aber da ist halt schon Spannung drin, weil wenn Oberfemi von sich sagt, ich bin jetzt aber nach meinem Titelverlust und meiner Auszeit als ein anderer Dude zurückgekommen, dann kann auch Joe Evans sagen, ja Bruder, aber ich war das ganze Jahr hier und ich bin auch ein anderer Joe Evans, als wir uns das letzte Mal gesehen haben.
Joe also. Evans, Alter. Ja.
Habe ich Joe Evans gesagt?
Zweimal.
Javon Evans.
Ja.
Meine Güte.
Geil, ja. Finde ich gut. Und man hat jetzt ja tatsächlich dann mit Evans und Femi die zwei wirklich herausragenden, also auf mehreren Ebenen so Männer-Wrestler da, ne?
Ja.
Kannst auch irgendwie Drew Williams natürlich nehmen, so. Der läuft aber dann sowieso irgendwann einfach normal im Main-Roster weiter.
Ja.
Aber das sind schon zwei gute, wirklich sehr besondere Typen, die man da jetzt hat.
Voll.
Das mag ich. Und dann kriegen sie jetzt auch ihr Showing halt so, ne? Zum Beispiel bei Saturday Night's Main Event, was eines der größten Events wird dieses Jahres, so allein wegen John Cena halt schon.
Ja.
Krass. Ja, NXT ist cooking, ey. Da läuft vieles so. Ich freue mich halt über diese uniken Typen bei den Männern und dann freue ich mich über diese unfassbare Qualität, auch in der Breite der Women's Division.
Ja. Und dann gibt's halt auch noch so jemanden wie Ethan Page, der immer wieder für ein unterhaltsames Segment gut ist. So. Ja.
Großartiger Typ, funktioniert auch sofort im Main-Roster.
Ja. So. Aber der bereichert die Shows schon auch doll. So. Ist schon wichtig, dass der da ist.
Total.
Die Waage kriegen sie halt gut gehalten, ne? Dass zwischen dem ganzen Talent, das da ist, um sich zu beweisen, halt einfach noch Leute bei sind, die auch so ein bisschen unter dem ganzen herumgeexperimentiere und ausprobiere, einfach auch das Ding am Laufen halten so und mit verlässlicher Qualität versorgen.
Ja, stimmt, brauchst du. Cool.
Yo.
Dann noch eine Sache zu Deadline, was Deadline auch geschafft hat. Wenn ich mal irgendwann ein bisschen Zeit zu viel habe oder so, ey, dann gucke ich in Evolve rein. Was wir hier für Einspieler hatten.
Oh ja.
It's Gal.
It's Gal. Wow.
Ey, Lukas und ich saßen hier einfach wirklich, wir konnten, das war ja sehr lang. Und wir sind durchgedreht, also im Stillen durchgedreht, so, wir konnten nicht fassen, was da passiert, so.
Also wirklich, Fassungslosigkeit ist ja die treffendste Beschreibung.
Aber im besten Sinne, weil es war wirklich dann auch krass lustig, so, irgendwie.
Ja.
Also Evolve hat auf jeden Fall ein paar Charaktere da entwickelt. Huh. Ich glaube, die machen Spaß. Ja. Dieser Redneck-Dude da, dieser Briscoe-artige Louisiana-Sumpf-Typ.
Ja.
Hat mich auch sofort angesprochen, ja, natürlich. Ja,
kann ich mir vorstellen.
Was war da noch? Keine Ahnung, das war so krasse Werbung für Evolve.
Ja, die haben so 3 Leute gezeigt, glaube ich.
Kendall Gray auch mit als Champ so. Ja, ja, geil.
Und das Evolve Title Match bei NXT, wie hieß das? Gold Rush, dieses Doppel 2 Wochen New York Event. Das war auch schon fantastisch. Das hat auch schon richtig Bock gemacht, so.
Ja, die können was.
Die können auf jeden Fall was, ja.
Ist gut. Ist gut. Kann man, ich vielleicht mal rein.
Kann man sich, glaube ich, mal geben auch. Ja. Verrückt, ne? Dass es inzwischen sozusagen für NXT auch noch eine Kaderschmiede gibt.
Ja.
Kaderschmiede.
Kaderschmiede, was für ein krasser Begriff, ey. Fußball der 50er. So. Kaderschmiede.
Geil.
Ja.
Ja, also ich weiß nicht, wann das letzte Mal dieser Begriff benutzt wurde.
Ja, ich auch nicht.
Gut.
Alright.
Dann bleibt uns nur noch daran zu erinnern, also für alle, die von Anfang bis Ende hier zugehört haben, ihr habt es bestimmt schon vergessen, dass wir euch gesagt haben, bis zum 18.12. um 18.12 Uhr könnt ihr fragen für unseren Q&A-Podcast.
Fangt schon mal an, wir erinnern euch daran auch nochmal in der Review zu Saturday Night's Main Event.
Ja.
Aber fangt schon mal ruhig an. Wir machen auch irgendwann nochmal so ein Postings vielleicht und rufen auch mal auf.
Ja, muss man ja machen, ne?
Ja, genau. Aber wie gesagt, fangt schon mal an. Ihr habt noch ein bisschen. Geil. Schöne Fragen. Ich freue mich.
Ja.
Lieblingsformat ever.
Sowieso.
Ja. Cool.
Ja. So. Geil. Guckt, okay. Leute, guckt NXT. Das macht Bock.
Ja, lohnt sich. Und wenn ihr keine Zeit habt und nur so halb Bock, guckt euch wenigstens das Frauen-Iron-Survivor-Match an hier.
Ja.
Boah.
Ja. Ja, ey, die ersten 2 Matches hier kann man auf jeden Fall angucken und danach auch ausmachen, wenn man den Rest gar nicht so dringend braucht, aber das ist sehr sehenswerter Shit.
Ja. Schön.
Geil.
Gut.
Ja. Über Gunther haben wir auch schon geredet, diese Episode, ne? Also es gibt eigentlich gar keinen Grund, ihn nochmal zu erwähnen, eigentlich, ne?
Wir haben auch gut über ihn geredet, deswegen, ich würde es komisch, wenn er jetzt uns irgendwie komisch gegenüber gestellt wäre.
Ja, meinst du, nee, es gibt, würde der sich beschweren?
Ich glaube nicht, wir haben gut über ihn geredet. So.
Ich hoffe doch, ja.
Ja, wobei, ich habe schon gesagt, er ist eher nicht fancy ist.
Ja, stimmt. Er ist auch streng.
Aber würde er irgendwas mit mir machen? Deswegen?
Watschen, links, rechts, zack, vorbei.